Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein, dass wir hier wieder spielen dürfen. Unseren geliebten Faust, mit dem wir schon seit, naja, jetzt 14 Jahren leben. Und das Schöne ist ja, mit seinem Stück wirklich zu leben, weil man schöpft es nie aus. Und im Grunde ist der Faust auch ein gewaltiges Mysteriendrama, das dahinter steckt. Natürlich hat Goethe nicht die Klarheit noch des Blickes gehabt, die gedankliche Klarheit, mit der Steiner dann diese Dinge durchschaut hat. Er hat es eben im künstlerischen Gefühl gehabt und gespürt, und es ist erstaunlich, wie exakt die Bilder sind, die im Faust eine Rolle spielen. Und namentlich im Teil 2, der Teil 1 ist ja sozusagen noch der einfachere, traditionellere Teil, da hat man noch eine überschaubare Handlung, eben die Gelehrten-Tragödie am Anfang, wo er halt zweifelt an der Erkenntnismöglichkeit, und dann im zweiten Teil die Gretchen-Tragödie. Das ist also relativ gut überschaubar. Beim Teil 2 wird es dann sehr, sehr viel fantasiereicher, sehr viel imaginativer, weil sich viele Szenen eben einfach in Wahrheit in der geistigen Welt abspielen. Und das ist für ein durchschnittliches Publikum, zu dem ich sie nicht zähle, darum darf ich da dann gleich ein bisschen intensiver hineingehen, aber für sozusagen durchschnittliches Publikum oft sehr schwer zu fassen, weil sie dann sagen, was war das jetzt eigentlich? Ich kenne mich hinten und vorne nicht aus, weil Gestalten auftauchen aus der griechischen Mythologie, weil im Goethe diese geistigen Bilder, die er geahnt, gespürt, gefühlt hat, eben in die Sprache der Mythologie gekleidet hat oder die Figuren aus der Mythologie entnommen hat, um diese Bilder eben wirklich kräftig darstellen zu können. Oder auch dann im letzten Teil auch Bilder aus der christlichen Überlieferung heraus hineingegeben genommen hat. Aber im Kern geht es bei dem ganzen Faust-Drama, wenn ich jetzt beide Teile überschaue, um Faust, den strebenden Menschen, der ist aus seinem Ich heraus, aus seiner Individualität heraus, danach strebt, sich geistig zu entwickeln, namentlich seine Seele weiterzuentwickeln. So weiterzuentwickeln, dass er herankommt an ein geistiges Erleben, das ihn aber zugleich nicht entfremdet der irdischen Welt, sondern als ein geistiges hereinzuholen, um auch im irdischen tatkräftig sein zu können. Das ist ein ganz großes Motiv, besonders im Faust 2 dann auch, wo dieser Faust, wenn man dann sehen, so im fünften Akt, ja anstrebt, wirklich die Erde umzugestalten, dem Meer Land abzugewinnen, also ein gewaltiges Bauprojekt eigentlich, wenn man so will, ins Leben setzt, also mit dem er dann so seine ganze restliche Lebenszeit, die immerhin bis ins 100. Lebensjahr dauert, wie Goethe angibt, dazu nützt, um also hier der Erde, dem Wasser, neue Erde abzugewinnen. Mit allen Plus und Minus, weil, wie es bei allen solchen Großprojekten ist, dann auch, naja, es viele Opfer gibt, sagen wir mal so. Und Goethe war immer auch ein sehr realistisch sehender Mensch, der gesehen hat, wenn der Mensch tatkräftig in die Welt, in diese Welt eingreifen will, dann kommt er nicht umhin, auch mit den Widersachermächten in Berührung zu kommen. Nicht wahr? Man kann so im Geistigen, in der Meditation vielleicht irgendwo schweben, und solange man sich nicht wirklich auf die Praxis einlässt, bleibt man vielleicht in so ein bisschen luziferisch angehauchten Raum und freut sich, wie schön alles ist, und macht sich auch nicht schuldig, wenn man einfach gar nichts tut hier in der Welt. Man lädt Schicksal, man lädt Karma auf sich fast zwangsläufig, wenn man hier in diese Welt eingreift, weil diese ganz wenigen auserwählten Menschen, die hohen Eingeweihten, die vielleicht schon so weit sind, dass sie hier tätig sein können, ohne neues Karma zu erzeugen, das ist also ein sehr, sehr seltener Fall. Und Faust ist durchaus Repräsentant eigentlich des modernen Menschen heute, also des vielleicht ein bisschen überdurchschnittlichen Menschen, aber im Grunde eines Menschen unserer heutigen Zeit. Und wenn man sich so die Gestalten anschaut, mit denen Faust zu tun hat, in beiden Teilen jetzt, dann fällt einmal auf, also eine starke Beziehung zu bestimmten Frauengestalten, die immer wieder auftaucht. Und die Frau ist immer auch ein Bild für die menschliche Seele. Und das steht für Goethe aber immer irgendwo im Hintergrund. Also diese Beziehung zwischen Ich und Seele, was eben nicht dasselbe ist, sondern das Ich ist eben die eigentliche Individualität, das heißt der schöpferische Kern, die die Seele eigentlich erst gestaltet, umgestaltet, zu etwas ganz Eigenem, Individuellen macht. Und das spiegelt sich in den Gestalten, vor allem in den Frauengestalten wieder. Schon im ersten Teil zum Beispiel seine Beziehung zu Gretchen kann man auch so lesen, dass man darin so noch die reine, fast naturhaft unschuldige Seele sucht, sieht und zu der er eine Beziehung sucht. Und er drückt irgendwann dann auch ja aus im ersten Teil, da gibt es diese berühmte Szene am Spinnrad und Gretchen wird dann schon wieder entweichen und kann ich nie ein Stündchen bleiben und Brust an Brust und Seel in Seele drängen. Es ist sicher einerseits das Äußerliche, Körperliche, Erotische, wenn Sie so wollen, spielt eine Rolle, hat auch im Leben Goethes eine gewisse Rolle zweifellos gespielt. Er war immer Mensch hier auf Erden, aber es ist vor allem auch dieses Eintauchen wollen. Grüß Gott, nur hereinspaziert. Sie haben noch nichts versäumt. Ich beiß nicht, kommen Sie nur. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen einen Überblick zu haben. Also es geht jetzt um das Ich des Faust und um seine Beziehung zu den Frauengestalten, die auftauchen im ersten und im zweiten Teil, die man eben auch ansehen kann als ein Bild für die menschliche Seele, also auch ein Teilaspekt der Seele Fausts, wenn man so will. Und er sucht in diesem Gretchen im ersten Teil eben auch diesen reinen, naturhaften, unschuldigen Seelenteil in sich, wenn Sie so wollen, der Seelenteil, der noch vom Sündenfall so irgendwie unbelastet ist, irgendwo. Und nur, es zeigt die Entwicklung auch, dass mit dem allein die weitere Entwicklung nicht weitergehen kann, er verdirbt eigentlich alles darin im Grunde. Er reißt dieses Gretchen eigentlich ins Unglück hinein. Das heißt, er wirkt eigentlich, indem er aus seinem Ich heraus, aus seiner Individualität tätig wird, eigentlich zerstörend auf dieses naturhaft Unschuldige ein. Und das ist vielleicht auch eine Botschaft für unsere Zeit, wo es heißt, der Mensch muss eigentlich eine Art höhere Moralität entwickeln, die aber ganz aus seinem Ich herauskommt, die nicht mehr unbewusst einfach übernommen ist, die auch nicht nur aus der Tradition übernommen ist, sondern die darüber hinausgeht. Ist gerade in unserer Zeit heute so wichtig, wo gerade dadurch, dass wir so stark die Welt umarbeiten, eben auch die Versuchungen und die Begegnungen mit den Widersacherkräften noch viel, viel stärker sind als in der Vergangenheit. Also wir stehen eigentlich mittendrin in einer tagtäglichen Auseinandersetzung mit den Herrschaften, ob sie nun Luzifer oder Ahriman heißen. Sie werden wissen, das kristallisiert sich im Faust in der Gestalt des Mephisto heraus, der so eine schillernde Figur ist. Rudolf Steiner hat öfter darauf hingewiesen, dass eben Goethe das noch nicht so genau differenzieren konnte, dass es eigentlich zwei Widersacherkräfte sind. Also der eine, der Luzifer, der Verführerische, der den Menschen eigentlich von seiner Erdenaufgabe abziehen und zu früh vergeistigen will, bevor er hier noch sein Ich in der Auseinandersetzung mit der äußeren Welt gestärkt hat. Und diese luziferische Seite des Mephisto, die kommt vor allem im ersten Teil noch viel stärker heraus als im zweiten Teil. Im Teil 2 kommt dann immer mehr die andere Seite, die finstere arimanische Seite. Also der Ariman ist so, der, wenn Sie so wollen, der Technokrat, der mit einem scharfen Intellekt die Welt umgestaltet, aber eben ohne geistig schöpferisch wirklich zu sein und der die Welt kalt, tot, unmenschlich im Grunde macht. Da werden wir dann etliche Beispiele gerade im Teil 2 erleben, wo diese Wirkung also sehr stark herauskommt. Wieder viele Dinge, die wir heute in unserer Zeit hautnah erleben können. Also der Mensch muss heute aus seinem Ich heraus ganz bewusst aktiv werden. Rudolf Steiner hat das zum Beispiel ja schon in seiner Philosophie der Freiheit ausgedrückt, indem er davon gesprochen hat, dass der Mensch moralische Intuition entwickeln muss. Das heißt, aus eigenem bewussten schöpferischen Tun heraus das für sich Richtige zu finden, was er in einer bestimmten Situation zu tun hat. Nicht bloß nach traditionellen Regeln alleine zu handeln, das tut man so oder das tut man so nicht, sondern selber schöpferisch sozusagen Moralisches in die Welt zu bringen, wobei unter Moralisches aber eben gerade nicht irgendwelche moralinsauren Regeln eben zu verstehen sind, sondern eine ganz individuelle Entscheidung. Ich will zum Wohle meiner Mitmenschen, zum Wohle der Welt, aber auch zu meinem eigenen Wohl, das man auch nicht vergessen soll, tätig werden. Und das ist aber gar nicht so leicht. Weil da muss man seine eigenen Kräfte auch gut einschätzen können. Nicht, weil es gibt viele Menschen, die in der Welt hilfreich tätig sein wollen, weiß ich nicht, die den Afrikanern helfen wollen in ihrem Elend oder sonst was, es gibt so vieles. Aber dazu muss ich Kenntnisse haben, um das auch tun zu können. Weil sonst stehe ich dort nur im Weg herum und bin dann selber hilfsbedürftig und bin eher Klotz am Bein. Also, weil was schwimmt dann mit? Dann schwimmt schon wieder ein bisschen was Luziferisches mit. Ich will gut sein, ich will der Welt helfen. Und ich setze mich ein mit meiner ganzen Begeisterung. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie das geht. Weil das interessiert mich nicht. Das ist mir zu mühsam. Davon verstehe ich nichts. Ja, aber dann wird es halt in der Welt nichts nützen. Also man muss sich schon wieder mit der anderen Seite beschäftigen. Ja, vielleicht sogar mit dem finsteren Ahriman irgendwo ins Gespräch kommen und sagen, jetzt erklär mir mal, wie die Regeln dieser Welt da laufen, in der du wirkst. Dann muss ich mit ihm in Verbindung auch irgendwo treten. Also wir kommen um das irgendwo nicht herum. Und das ist also ein ganz großes Thema im Faust und das ist auch ein in Wahrheit total christliches Thema, wenn man christlich jetzt nicht nimmt, bezogen auf eine bestimmte Konfessionsrichtung, sei es evangelisch, orthodox, katholisch oder so, sondern christlich im Sinne, dass man spürt, dass man erlebt, dass im Ich des Menschen eigentlich das Göttliche waltet, dass eigentlich dieses Wort, das bei Paulus steht, nicht ich, sondern der Christus in mir, dass das eine gewisse Wirklichkeit ist. Und dass aber dieses Ich dann steht zwischen den beiden Versucherkräften. So wie in der Bibel im Neuen Testament die Versuchergeschichte geschildert wird, wo auch der Christus ja eigentlich gerade als erstes, wo so wirklich der Christus, in dem Jesus Platz genommen hat, eigentlich sofort zu den Versuchermächten geführt wird. Das ist eigentlich das Erste, an das wir herantreten müssen. Und das sind in Wahrheit dramatische Begegnungen, die man also nicht so leicht abtun kann, sagen, jo, Versucher möchte so und jetzt gehen wir es an. Sondern das ist eigentlich ein lebenslanges Ringen mit diesen Kräften. Und es ist etwas, was im Beispiel von Faust, den Faust auch immer wieder schuldig werden lässt. Das heißt, er lässt immer wieder auch den Versuchermächten zu viel Raum. Also bis zum Schluss geht es noch, bis zum 100-jährigen Faust, kurz vor seinem Tod. Da gibt es ein altes Ehepaar, Philemon und Baucis, also als Gestalten sind sie auch aus der Mythologie übernommen, aber die haben ein kleines Hütchen auf einem Hügel in seinem großen Reich, das er jetzt neu ordnen will. Und es stört ihm fürchterlich, dass die dort in ihrer alten Holzhütte wohnen und er dort nicht sein Werk vollrichten kann. Diese Kleinigkeit stört ihm den ganzen Weltbesitz, sagt er. Und der Mephisto bietet sich natürlich sofort an, das irgendwie in Ordnung zu bringen. Und Faust sagt natürlich, du kennst ja das schöne Gütchen, das ich ausersehen habe für sie. Sie sollen in einen schönen Gutshof übersiedeln. Die wollen aber nicht. Die wollen halt nicht. Die wollen ihr altes Hütchen haben. Naja, der Mephisto löst das Problem natürlich auf seine Art und die beiden überleben es halt leider Gottes nicht. Und das Hütchen geht halt auch leider im Feuer auf und nachher sagt der Faust dann ganz erschüttert, Tausch wollte, ich wollte keinen Raub. Ja, aber in Gang gesetzt hat er halt die Geschichte trotzdem. Und das sind halt Dinge, die passieren. Also das heißt, wenn Faust der strebende Mensch ist, dann müssen wir auch immer wissen, dass auf diesem Strebensweg auch immer wieder was schief geht. Also das Ideal ist zwar ein Ziel, ist ein ferner Stern, den wir anvisieren, aber er ist nicht so schnell erreicht. Und wir müssen uns hüten davor, uns schon hinzuträumen in ein Ziel, das wir vielleicht erst viel, viel später, vielleicht in späteren Inkarnationen erst erreichen werden. Weil der Weg der Menschheit ist, wenn man Rudolf Steiner folgt, ein langer. Wir leben nicht nur einmal auf Erden, sondern wir haben lange, lange Zeit dazu in gewisser Weise und treten diese Reise immer wieder von Neuem an, um eine Stufe weiterzukommen. Weil unser Ich sich eben gerade hier in der Auseinandersetzung mit der äußeren Welt am allerstärksten entwickeln kann. In einer rein geistigen Daseinsform könnten wir vielleicht zu engelartigen Wesen aufsteigen, aber wir würden nicht eines in dem Maße haben, was nur der Mensch hier auf Erden haben kann, die volle schöpferische Freiheit. Das unterscheidet uns nämlich in Wahrheit von den geistigen Wesenheiten, die über uns stehen, die in gewisser Weise in einer viel größeren Abhängigkeit sozusagen von der göttlichen Quelle stehen. Wir haben das Glück oder Unglück, man kann es so oder so betrachten, uns auch dagegen stellen zu können. Wir sind eben der Anthropos, wie die Griechen gesagt haben. Das heißt einerseits der Aufgerichtete, aber das heißt auch der Aufständige. Das heißt, der auch gegen die Götter aufsteht. Und das zwischendurch haben wir immer wieder probiert. Sie kennen vielleicht von Goethe das wunderschöne Gedicht Prometheus. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Disteln köpft an Eichen dich und Bergeshöhen, aber musst mir meine Erde doch lassen stehen. Also da pusht man nicht hinein. Und was bildest du da oben ein? Ich tue hier unten. Und da kann es halt schon sehr leicht passieren, dass dann eine gewisse Kluft entsteht zwischen, wenn man so will, dem göttlichen Schöpfungsplan und dem, was sich das Ich da unten als kleine Schöpfungsquelle einbildet. Und der Entwicklungsweg geht aber sozusagen dorthin, das irgendwie zu koordinieren, das in ein großes Ganzes zu verwandeln, wo der Mensch Mittätiger der Schöpfung wird, eigentlich Fortführender der Schöpfung in einer gewissen Weise wird. Aber gerade diese Balance halt zwischen dem schöpferischen Ich und dem Ego des Menschen, der nur für sich etwas haben will, der sich eigentlich abgrenzen will von der Welt und nur für sich etwas rauben will aus der Welt, weil er zu wenig schöpferisch ist, das ist ganz was anderes als dieses Ich, das eigentlich eine Quelle ist, die überläuft, die überschäumt und die Welt bereichert. Das sind zwei diametral entgegengesetzte Bewegungen und Faust steht immer in diesem Spannungsfeld drinnen. Die Widersachermächte, die appellieren natürlich an das Ego. Und bis zum Schluss sagt das der Faust noch, also es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Also ich hab's gemacht. Auf das kommt's eigentlich gar nicht an. Wenn's ein anderer gemacht hätte, wäre es genauso gut für die Welt gewesen. Aber es ist noch so ein bisschen der luziferische Stolz drin. Natürlich, ist verzeihlich. Und wir sind alle stolz auch auf unsere Leistung. Dürfen wir es auch sein, aber das ist noch nicht das reine Ich, sondern das ist halt trotzdem noch das Ego in seiner zartesten Form halt. Aber es begleitet den Faust bis zum Ende. Und trotzdem kann er, es vorgreift schon auf den Schluss, trotzdem wird seine Seele dem Mephisto entzogen. Weil wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also, aber auch das ein großer Gedanke, dass der Mensch auch eine Hilfe von höheren geistigen Wesenheiten haben kann. Und zwar so haben kann, dass das nicht in seine Freiheit eingreift. Aber diese Hilfe ist da. Wir können sie sozusagen, wir können die geistige Welt, wenn man so will, durch unser Streben dazu einladen, uns auch zu unterstützen. Und durchaus dann im Sinne unseres schöpferischen Ich zu handeln. Nicht dagegen, nicht als Befehlskette sozusagen, Schöpfungsplan ist so und so, also macht dieses und jenes, wenn ich das ein bisschen beamtenmäßig ausdrücke, sondern wo eigentlich, wenn Sie so wollen, ganz groß gedacht, die Gottheit darauf wartet, dass der einzelne individuelle Mensch sein eigenes dazu beiträgt. Und wenn er dazu Unterstützung anfordert, wenn man so will, damit das eben auch größere Kreise ziehen kann und nicht nur im kleinsten Bereich beschlossen bleibt, dann kommt diese Hilfe auch heran. Das heißt, das Prinzip des Selbsttätigseins schließt nicht das Prinzip der Begnadung von oben aus, sondern das sind zwei Dinge, die einander ergänzen. Und damit haben wir aber wieder den Anschluss an die ganze große geistige Welt. Mit unserem kleinen, winzigen Funken, der drinnen ist. Und das heißt, es ist die Möglichkeit gegeben, im kleinsten schöpferischen Akt, den wir vollbringen, dass wir wirklich Fortführer, Mitvollzieher des Schöpfungsplanes sind, wobei man sich eben den Schöpfungsplan nicht als was Fertiges am Reißbrett eben dann vorstellen darf, sondern etwas, was dynamisch in Bewegung ist und auf den Beitrag des Menschen wartet. Und das ist so einmal die große Botschaft des Faustdramas, dass der Mensch mitarbeiten soll und bewusst mitarbeiten soll. Darum Faust, der strebende Mensch. Wenn jetzt der erste Teil endet, erster Teil des Faust endet eben mit der Gretchen-Tragödie, also wo er diese reine, unschuldige Natur in sich eigentlich zugrunde errichtet bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, dieses naturhafte Seelenwesen, das aber in Wahrheit noch nicht sein individuelles ist. Das also noch nicht diese Züge seines eigenen Ich trägt. Und im Grunde müssen wir diese Basis loslassen können bis zu einem gewissen Grad oder zumindest für eine Zeit loslassen können, um überhaupt zu unserem bewussten Ich zu finden und aufzusteigen, damit jetzt selbst aus dem Geistigen etwas herauszuholen. Und das beginnt gleich in der ersten Szene, wo jetzt im Faust 2, wo Faust schlafend am Boden liegt, umschwebt von den Luftgeist Ariel oder den Luftgeistern, bei uns sind es gleich drei, die herumgeistern werden, um den Faust und wo sie ihn baden im Tau aus Lethes Flut. Lethe, der Trank aus der Lethe, ist auch aus der griechischen Mythologie entnommen. Wenn man hinübergeht in die geistige Welt, dann wird die Erinnerung an das Irdische gelöscht, zunächst einmal fürs Bewusstsein oder ausgeblendet, nach einer gewissen Übergangsphase. Aber es ist ähnlich, wie man es nach dem Tod erlebt, natürlich alles, was wir sinnlich, irdisch mit unserem körperlichen Werkzeug erleben, das fällt ab. Das verschwindet. Es gibt dann eine kurze Phase, wo wir nach dem Tod unser Lebenspanorama überschauen, wo wir also eine Rückschau, eine komplette Rückschau sozusagen in allen Details auf unser Leben haben, was ganz spannend ist. Während unseres Erdenlebens können wir auf das nicht zugreifen. Also außer man ist auf dem Einweihungsweg schon sehr weit fortgeschritten, dann kann man also auch immer minutiöser und in bildhafter Form wirklich auf die Details zugreifen, aber in der Regel also tun wir uns schwer, so Details zu erinnern. Man merkt dann nur, wenn Menschen älter werden, wenn es schon gegen den Tod zugeht, dann kommen oft interessanterweise sehr detailreiche Erinnerungen aus der Kindheit heraus. Die man so in der Mitte des Lebens, hat man keine Ahnung mehr, wie das genau war. Aber dann kommt gerade das heraus. Das hängt damit zusammen, dass sich die Lebenskräfte langsam zu lösen beginnen und die sind der eigentliche Träger des Gedächtnisses. Und nach dem Tod erleben wir das eben ganz stark, so über etwa 3 Tage nach dem Tod ist das also in seiner ganzen detailreichen Vielfalt für uns vorhanden. Und dann verschwindet es langsam, dann löst es sich sozusagen in den Kosmos hinein auf und wird im Grunde auch den kosmischen Ätherkräften, wenn wir sie so nennen wollen, einverleibt. Also es geht nicht verloren in Wahrheit, aber es entfernt sich von uns, weil wir es drüben in dieser Form dann nicht brauchen. Wenn wir hier im Erdenleben Zugriff auf dieses Gedächtnis hätten, dann täten wir uns beim Textlernen viel leichter. Weil im Grunde, wenn wir einmal nur die Textseite anschauen, haut unser Ätherleib den ganzen Text intus. Wir brauchen nur einen Blick darüber werfen. Wir müssen es nicht einmal bewusst gelesen haben. Aber es funktioniert halt leider nicht. Es funktioniert leider nicht. Sondern wir müssen es uns mühsam erarbeiten und uns erst einverleiben, es uns zu eigen machen. Und das ist ein schwieriger Prozess, nicht wahr? Und so machen wir uns eben während des ganzen Lebens, das, was wir erleben, zu eigen, verdauen das, und das steckt dann in dem großen Panorama drinnen, das zum Schluss am Ende herauskommt. Dort hat es dann seinen Platz. Aber während des Lebens haben wir den Zugriff nicht. In der Regel zumindest nicht. Es gibt manchmal Ausnahmefälle. Es gibt Menschen, die ein sogenanntes eidetisches Gedächtnis haben. Da ist sozusagen in Wahrheit eine gewisse Fehlfunktion im Ätherleib drinnen. Da sind gewisse Teile, die gelockert sind, die eigentlich während des Erdenlebens nicht gelockert sind. Und die können dann eine ganze Szene oder was minutiös im Detail beschreiben. Und können das herausholen. Ansonsten wird es schwierig. Die Polizei weiß das bei Zeugenaussagen. 10 Zeugen werden befragt und man hat mindestens 15 verschiedene Aussagen, weil sie es 5 noch einmal überlegt haben und das Gegenteil behaupten. Was übrigens auch interessant zeigt, dass das Gedächtnis etwas ist, was bereits auch ein schöpferischer Prozess ist, weil es ist eben nicht einfach eine Fotografie oder eine Videoaufzeichnung oder so, sondern wir müssen eigentlich es nachschöpferisch reproduzieren. Wir müssen es eigentlich wieder hervorbringen. Und es ist gar nicht so leicht, das Getreue hervorzubringen. Also wir neigen dann dazu, es durch die Fantasie eben auszuschmücken, und der Bildungsprozess geht dann ein bisschen halt abseits des Weges. Daher ist es wirklich gar nicht so leicht, eine Szene, die man miterlebt hat, detailgenau und getreu zu beschreiben. Weil wir neigen immer ein bisschen zur Fantasterei dabei auch. Und auch das ist aber ein wichtiger Schritt zum Beispiel, wenn wir zu einer geistigen Wahrnehmung, zu einer wirklichen geistigen Wahrnehmung kommen, die auf erster Ebene sich eben in dieser ätherischen Welt abspielt. Das ist die nächste Welt sozusagen hinter unserer physischen Welt. Also wenn Sie denken, wenn Goethe erlebt hat, die Urpflanze, die als gestaltende Kraft in jeder Pflanze lebendig tätig ist, dann ist das so ein erstes Wahrnehmen der bildenden ätherischen Kräfte, die da drinnen sind. Aber dann neigt man ihm sehr leicht dazu, in die Fantasie hinein zu geraten. Und dann hat man nicht die wirkliche Kraft, dann ist es eben noch kein wirkliches Hellsehen, sondern dann ist es so eine Mischung zwischen Fantasie und Hellsehen. Und wenn man wirklich die ätherische Realität sehen will, dann muss man lernen, diese Fantastik zu überwinden. Das heißt, zwar schöpferisch tätig sein zu müssen, aber es genau in die richtige Form zu bringen. Weil man schaut die geistigen Bilder nicht einfach wie äußere Sinnesbilder, da sind wir eigentlich verhältnismäßig passiv, ganz auch nicht. Weil in Wahrheit müssen wir alles seelisch ergreifen, was wir sehen. Aber das heißt, aktiv müssen wir in Wahrheit immer sein. Selbst um einen Baum vor uns zu sehen und ihn als Baum zu erkennen, müssen wir seelisch aktiv sein. Und es gibt sogar Fälle von seelischer Blindheit, wo Menschen mit gesunden Augen zum Beispiel einzelne Dinge nicht sehen. Vielleicht ist er als Kind von einem Hund gebissen worden, das hat ihn so traumatisiert, dass er, man kann sich das fast nicht vorstellen, alles sieht, nur keine Hunde. Die sind einfach nicht da für ihn. Er sieht sie nicht. Also es ist also oft ganz kurios. Also die Psychologie kennt da viele solche Fälle davon. Es kann im Extremfall bis dahin gehen, dass er wirklich komplett blind ist, obwohl er gesunde Sinne hat. Aber die Seele weigert sich, das Bild aufzunehmen, weigert sich also aktiv zu werden. Aber in noch viel höherem Maße ist das eben beim Schauen des Geistigen. Und mit Geistigen, das fängt eben schon auf der ätherischen Ebene an, halt, als unterste Ebene. Also diese Bildekräfte, diese Lebenskräfte, die in allem in Wahrheit walten, die sogar das Mineralische einmal hervorgebracht haben, bis es dann ganz abgestorben ist. Kann man heute noch bei jedem Kristallisationsprozess sehen, dass das eigentlich lebendige Kräfte sind, die darin wirken. Nur bis er dann halt fertig ist, dann ist er erstorben. Man sieht das an den Eisblumen zum Beispiel so schön. Das sind doch eigentlich pflanzenhafte Muster. Wir sagen nicht umsonst Eisblumen, weil sie diese Formen bilden. Also so ganz, ganz zart. Und jeder Kristall bildet sich eigentlich so, indem solche Formen Schicht für Schicht entstehen, bis dann endlich der fertige, tote Block am Ende dasteht. Aber es ist aus einem Lebensprozess hervorgegangen. Und um in diesen Bereich einzudringen, in den Bereich dieser Lebenskräfte, muss man eben aber auch aus dem Trunk der Lethe trinken. Das heißt, man muss einmal die sinnlichen Wahrnehmungen abstreifen. Man muss die Erinnerungen an die sinnlichen Wahrnehmungen abstreifen. Dann wird man sehend für die Kräfte, die dahinter stehen, die auf erster Ebene dahinter stehen. Und das erlebt eben Faust in dieser allerersten Szene, wo die Ariels, der Luftgeist Ariel ihn umschwebt. Und zugleich wird auch in gewisser Weise damit aber auch die Erinnerung getilgt an das, was er alles bis jetzt im ersten Teil falsch gemacht hat. Also auch das tritt zumindest für eine Zeit in den Hintergrund. Es ist nicht erledigt, aber es tritt einmal in den Hintergrund. Ist vielleicht auch wichtig für eine geistige Entwicklung, dass man sich dessen bewusst ist. Man muss einerseits also sehr stark akzeptieren, wie unvollkommen man noch ist, wie viele Fehler man in sich trägt, und Sie wissen das wahrscheinlich, wie das Rudolf Steiner schildert, die Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle oder mit dem Doppelgänger und diese Dinge, wie wir es auch aus den Mysterien-Dramen kennen, also wo wir unsere sehr dunklen Seiten kennenlernen, die meistens viel größer sind, als wir es wahrhaben wollen. Aber das schleppt man halt mit. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch davon befreien können, wenn wir den geistigen Blick eröffnen wollen. Daher in den geistigen Übungen oft auch, wenn man sagt, am Ende des Tages eine Rückschau auf die Erlebnisse des Tages, durchaus bewerten, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht, aber ohne Reue. Nicht immer sagen, ach, wie schlecht war ich und geißle mich und vergehe eigentlich in Selbstmitleid, weil ich ein besserer Mensch bin. Das muss ich halt akzeptieren und sagen, gut, vielleicht schaffe ich einen nächsten Schritt. Aber ich kann nicht erwarten, dass ich mit einem Sprung gleich also zu einem engelhaften Wesen aufsteige. Da braucht man immer Zeit. Und der Faust braucht bei Gott also Zeit dazu. Es wechselt dann die Szenerie. Ich muss dazu sagen, dass wir auch natürlich den Teil 2 ziemlich heftig zusammengestrichen haben. Das war notwendig, weil wenn man in Originalform spielt, ist der zweite Teil, so schätze ich, um die 16 Stunden herum. Also das ist fast unspielbar. Also wenn, dann müsste man es auf mehrere Tage aufteilen. Sie wissen, in Dornach wird das immer wieder gemacht und das ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Aber so mit einer Aufführung kann man das nicht bewältigen. Also für die Schauspieler nicht und fürs Publikum noch weniger. Also das, weil ich sage immer, wir oben, die aktiv sein dürfen, haben es eigentlich noch leichter. Aber wenn man sitzen muss und sich das anschaut, denkt, was da an Fülle von Bildern ist, irgendwann hält man das gar nicht mehr aus. Das ist weil einfach so gewaltig viel in Wahrheit drinnen steckt. Also das heißt, es passiert bei uns dann gleich ein schneller Sprung. Faust kommt an den Kaiserhof. Also es führt jetzt an den Kaiserhof und Mephisto ist schon dort, erwartet ihn schon und ist schon mit dem Kaiser dort, konferiert schon mit dem Kaiser. Der Kaiser beklagt sich also, dass das Unruhen im Lande sind. Das Problem ist das gleiche, was wir heute haben. Schulden, der Staat hat Schulden, der Kaiser hat Schulden, die Leute sind unzufrieden, alle beschweren sich, das Heer beschwert sich, alle beschweren sich und also wo kommt Geld her? Und der Mephisto hat natürlich gleich einen guten Einfall. Ja, es liegt doch sicher sehr viel Gold im Boden vergraben. Erstens, weil viele Menschen seit Urzeiten dort ihre Schätze vergraben haben und Goldadern gibt's genug. Stell doch einfach so einen Schuldschein auf drauf. Ne? Weil der Boden gehört dem Kaiser und der soll's haben. Und tatsächlich, dazwischen ist eine schöne Karnevalsszene, also dass so mal so ein buntes Treiben auch ist, also das heißt, es wird so das Bewusstsein ein bisschen benebelt mit einem freudigen Ereignis, sagen wir halt einmal so, aber mit einer Stimmung, wo man vielleicht nicht ganz so nüchtern und klar die Welt überschaut und wo dem Kaiser alle möglichen Dinge hervorgegaukelt werden, die ihn sehr stark amüsieren natürlich, aber vielleicht nicht so klar denken lassen. Und währenddessen tut der Kaiser schon fleißig seine Zettelchen unterschreiben, die also jetzt sozusagen Anweisungen auf das im Boden vergrabene Gold sind. Und wunderbarerweise, die Menschen nehmen es begeistert auf und glauben an das Papiergeld, das damit erfunden wurde. Es wird sich dann später herausstellen, dass das dann irgendwann auch Probleme zu machen beginnt. Und wenn die Leute dann erkennen, dass sie vielleicht doch nicht gleich das Gold kriegen und dass das vielleicht doch nur ein Luftgeschäft ist irgendwo und es entstehen dann also große Spannungen, ein Gegenkaiser wird eingesetzt, der Ruhe im Land schaffen soll. Im vierten Akt des zweiten Teils wird es also dann sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen, in die der Kaiser sehr stark mit einbezogen ist. Aber immerhin, er sagt, jetzt weiß ich erst, dass ich der Kaiser bin, weil es einen Gegenkaiser gibt. Also ich erkenne mich eigentlich am Gegenbild irgendwo, immerhin. Aber das ist schon ein großer Vorgriff. Aber irgendwie ist das so für unsere Zeit doch eine markante Sache, diese Erfindung des Papiergelds, oder nennen Sie die ganze Finanzwirtschaft, wie sie heute ist. Wo doch also, wenn Sie nehmen, 90% des Geldvolumens, das heute in der Welt herumgeistert, im Grunde auf Illusionen beruht, hinter denen nichts steht als leeres Papier oder leere Computerzahlen irgendwo, die im Hintergrund gespeichert sind. Die aber trotzdem eine entscheidende Wirkung in der Welt haben, weil wenn solche Kapitalmassen dahin oder dorthin verschoben wird, dann werden ganze Wirtschaften unter Umständen zugrunde gerichtet. Oder das heißt, es hat eine gewaltige Macht, obwohl es eigentlich gar nichts ist. Und da steckt immens dieses arimanische Prinzip dahinter. Also da erweist sich der Mephisto als ganz finsterer arimanischer Geist in Wahrheit. Und nur so ein bisschen an der Oberfläche, das Verführerische, was man alles damit tun kann, da glänzt natürlich auch der Luzifer ein bisschen mit, der den Menschen vorgaukelt, wie toll denn das alles ist. Und man muss doch in Aktien investieren und weiß Gott, was für eine Rendite versprochen wird. Und dann ist es halt leider Pech. Dann war es halt leider Spekulationsblase. Also das erleben wir doch heute dauernd. Und das sind die Dinge, die unsere Welt heute sehr stark mitbestimmen. Und da sind diese arimanischen Kräfte sehr stark drinnen. Dieser Kaiser ist natürlich aber jetzt zunächst höchst beglückt, dass er dieses Papiergeld hat und dass das so schön angenommen wird. Auch der Kanzler des Kaisers ist also hoch beglückt, dass also die Sorgen gelöst sind und dass alles in Ordnung ist. Und der Kaiser will natürlich jetzt noch weitere Dinge haben, also weil der Mephisto hat mir versprochen, jetzt kann man sich erst recht also amüsieren und Ding und in Wein und Weib berauschen und weiß Gott was alles, also fordert der Kaiser jetzt auch mehr zu seiner Belustigung, weil er ist halt auch so ein bisschen der Typus, der mehr genießen will. Wird dann später der Schicksal auf den Satz fallen, regieren und genießen, das ist halt was nicht miteinander vereinbar ist in Wahrheit, so einfach. Sollten sie vielleicht auch manche Politiker zu Gemüte führen, ob da vielleicht ein Problem vorliegen könnte manchmal. Weil man muss ja nicht immer kasteien und immer mönchisch sein, aber man kann es manchmal halt auch übertreiben. Und naja, jedenfalls der Kaiser will also jetzt noch ein größeres Amüsement haben, als er bloß ein Karneval bieten kann, auch wenn er mit ein paar Zaubertricks des Mephisto verbrämt war. Er möchte jetzt die Gestalten der Helena und des Paris aus der griechischen Mythologie, aber in wirklich greifbarer Gestalt vor sich sehen. Und also ob ob er fegt den Faust dann, ob der Kollege da nicht das irgendwie bewerkstelligen könnte. Und der Faust sagt natürlich großspeicherisch zu, ist ja klar, kein Problem, weil wozu hat er denn seinen Mephisto? Und der Mephisto schlägt einmal die Hände über den Kopf zusammen und sagt, ja, du denkst, also diese klassischen Gestalten sind so einfach hervorzuzaubern wie irgendwelche Dämonengestalten mit Hexenfexen, kielkröpfigen Zwergen und so weiter, kann ich dienen, aber das Heldenvolk geht mich überhaupt nichts an. Also das haust in einer anderen Hölle, sagt er. Also da hat der Mephisto keinen Zutritt zu dieser Welt. Und er sagt, na doch, gibt's ein Mittel. Naja, sprich, und ohne Säumnis. Naja, du musst ins Reich der Mütter hinuntersteigen. Ins Reich der Mütter. Mütter, der Faust ist sehr elektrisiert. Was das bedeuten soll, wie gesagt, da schaudert es dich, naja, schon, aber es klingt so wunderlich zumindest. Ja, das ist es auch, sagt der Mephisto, weil du wirst in ein ganz eigenartiges Reich eintreten, wo du den Schritt nicht hören wirst, den du tust, wo du nichts mehr sehen wirst, wo alles verschwinden wird, wo immer du sonst hingehst, siehst du doch wenigstens Wolken oder Delfine oder Wasser, irgendwas, nichts wirst du sehen. Dort und du musst also in das Nichts eintauchen. Der Mephisto kann es nicht. Der Mephisto hat zu diesem Reich keinen Zutritt. Und da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, weil wir dort an die wirkliche Schöpfungsquelle im Grunde herankommen. Schöpferisches ist immer Schöpferisches aus dem Nichts heraus. Selbst wenn wir etwas bereits Vorhandenes umgestalten, aber das, was wir neu eingestalten, das ist von nichts, das bereits da ist, ableitbar. Das heißt, wir müssen es im äußeren Sinn aus dem Nichts herausholen. Nur sagt Faust ganz deutlich, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Dort hoffe ich eigentlich die Schöpferkraft zu finden, die das ganze Weltall hervorgebracht hat, die ganze Schöpfung erzeugt hat. Also an diese Quelle muss er, und die Mütter sind sozusagen, die sitzen an der Quelle, an dieser ungreifbaren Quelle irgendwo. Die Mütter haben auch etwas mit den tiefsten Wurzeln unserer Seelenkräfte zum Beispiel zu tun. Also es sind eigentlich drei Mütter, das hat was mit unserem Denken, Fühlen, Wollen, wenn sie so wollen, zu tun, aber nur ist das halt, was wir davon im Bewusstsein erleben, der letzte Schatten davon. Aber die tiefen Urgründe unserer Seele, Seelentätigkeiten, die liegen da unten im Reich der Mütter, und dort findet sich sozusagen ein glühender Dreifuß, und dort irgendwo ist das Nichts zu finden, in das der Faust eintauchen muss. Und dorthin muss er, um die Gestalten der Helena und des Paris hervorzuholen. Und Helena ist ja in der ganzen Faustgeschichte zu diesem Zeitpunkt keine ganz Unbekannte mehr, denn er hat schon eine Erscheinung der Helena gehabt im Teil 1. Im Teil 1 gibt es die Szene mit der Hexenküche. Das ist so diese ganz düstere nordische Szene, die Goethe interessanterweise auf seiner Italienreise in Rom geschrieben hat. Also gar nicht im hohen Norden, sondern im südlichen Bereich dort unten, und inspiriert durch all die Erlebnisse, die er dort hatte. Und darum ist es ihm aber auch gelungen, dieses Gegenbild hinzustellen. Einerseits die Hexen und die Tiere, die dort in dieser Hexenküche, diese Meerkatzen, die da herumgeistern, die also ein Bild für sehr niedere Seelenkräfte sind, die wir aber heute auch in uns haben. Also wir haben alle sozusagen die Hexe in uns, und wir haben sogar, wenn Sie so wollen, die Affen in uns irgendwo, damit ich nicht sage, dass wir vom Affen abstammen, aber weiß ich nicht, aber wir haben sie auch in uns, wir haben so alle möglichen Viechereien auch in uns und tragen sie mit uns herum heute halt auch. Wir könnten sonst gar nicht auf Erden leben, in Wahrheit. Das sind also viele Dinge, die uns, wie soll ich sagen, das irdische Schwergewicht verleihen. Dazu gehören auch düstere, triebhafte Seelenkräfte. Aber wir brauchen sie zunächst einmal, um sie im Laufe der Entwicklung einmal zu etwas Höherem zu verwandeln. Auch. Aber gerade bei dieser Hexenküchenszene sieht er doch dann im Zauberspiegel eine Frauengestalt, eben die Helena, die so das Bild einer ganz reinen Seele oder einer weitgehend reinen Seele ist, sagen wir es einmal so, wieder die Frauengestalt auch als ein Bild für das Seelische, aber ein in gewisser Weise höheres Seelisches als das jetzt das Gretchen, das das unschuldig naturreine, fast paradiesische noch ist. Das ist etwas, was bereits durch eine Entwicklung durchgegangen ist, und gerade diese Gestalt der Helena, so wie sie Goethe schildert, hat was sehr Schillerndes. Weil der Raub der Helena durch den Paris, Sie wissen, dadurch ist der Trojanische Krieg ausgebrochen, ein Bild überhaupt dafür, auch für den, wenn Sie wollen, Kulturkampf oder geistigen Kampf der alten asiatischen Kultur, die durch Troja noch symbolisiert wird, und dem neuen hellenischen, hat auch so leise was mit Helena zu tun, wo eine neue Bewusstseinsform aufsteigt. Und aber die Seele, und Helena wurde so irgendwie als die Seele des Griechentums geradezu empfunden. Wenn es sie sicher auch als historische Gestalt gegeben haben mag, aber das Wesentliche ist, dass sie das Bild eigentlich für die Seele des Griechentums auch irgendwo ist. Und dieses Griechentums, das aber auch schöpfen muss aus dem alten Asiatischen, aus dem Trojanischen, es aber auch irgendwo wieder überwinden muss. Und in der Seele sind beide Elemente irgendwo drinnen. Und die Frage, die sich stellt, ist Helena freiwillig mit dem Paris mitgegangen und dadurch ihrem griechischen Gemahl, dem Menelaos, untreu geworden, wodurch eben der Krieg dann ausgebrochen ist, oder ist sie eben wirklich geraubt worden oder konnte sie vielleicht sogar dem Paris entkommen? Es gibt nämlich tatsächlich in der griechischen Mythologie auch Erzählungen, wo es heißt, dass die Helena dann entkommen konnte, irgendwo am Hof eines ägyptischen Pharaos Zuflucht gefunden hat und dass der Paris nur so ein Art Idolbild der Helena mit sich genommen hat. Und das heißt im Grunde der ganze Trojanische Krieg für nichts da war. Aber es geht eben vor allem um die Frage, wie weit ist die Seele der Helena schuldig, mitschuldig oder nicht mitschuldig geworden? Ist sie ganz rein oder ist sie auch ein bisschen angekratzt, verführt halt sozusagen durch den Paris? Und das schillert so mit. Aber sie wird jedenfalls als eine erhabene Seelengestalt geschildert, als eine Seelengestalt, die zweifellos schon durch viele Erdenleben, die sie durchgemacht hat, zu einer sehr hohen Reife gekommen ist. Und die Griechen haben das auch immer ausgedrückt im Bild der äußeren Schönheit. Für die Griechen war das auch wirklich im praktischen Leben so fast 1:1. Ein hässlicher Mensch konnte eigentlich im Grunde kein erhabener, reiner Mensch sein, hat man gedacht. Denken Sie sich, wie schwer es Sokrates zum Beispiel hatte, der fast der große Philosoph Sokrates, den sie ja dann auch so um die Ecke gebracht haben, irgendwie mit dem Schierlingsbecher, weil er angeblich also die Jugend aufgewiegelt hat und so alles Mögliche und Mysterienverrat betrieben hat und dergleichen. Aber der war geradezu ein Urbild der Hässlichkeit, so wird es geschildert. Also der war urhässlich. Und das hat die Griechen schon von Haus aus total irritiert. Weil eine schöne Seele wohnt einfach in einem schönen Körper. Punktum. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch für die griechische Kultur, bis zu einem gewissen Grad. Zumindest für die Menschen, die so ganz diesem Zustand der griechischen Kultur entsprochen haben, der damaligen. Ich meine, Sokrates ist eben schon etwas, was eigentlich weiterweist. Sokrates, dann Platon und insbesondere Aristoteles. Aristoteles ist dann der Philosoph, der durchs ganze Mittelalter bis in die Neuzeit hinein eine sehr große Bedeutung hat. Mit der Logik ja bis in unsere Zeit hinein. Das ist eigentlich etwas, was so richtig zerblühte erst im Spätmittelalter kommt, also wo die Scholastik ist, die sich der Logik bedient und dergleichen. Das ist eigentlich noch nicht die griechische Philosophie. Die eigentliche urgriechische Philosophie ist so eine, die noch so die letzten Reste eines geistigen, unmittelbaren Erlebens, eines, wenn Sie so wollen, Hellsehens hat und das mit dem Gedanklichen beginnt aber zu durchdringen. Bei Plato haben sie die Ideenschau, er schaut die Ideen. Nicht er denkt sie, sondern er schaut sie, hellsichtig im Grunde. Und dort ist die eigentliche Realität zu finden. Aristoteles schaut sie nicht mehr. Er weiß, es gab noch welche, weil sein eigener Lehrer Platon hat noch geschaut, aber ich schaue nicht mehr. Ich kann nur mehr in logischen Begriffen arbeiten. Daher schreibt er als erstes auch eine Metaphysik, eine logische Spekulation darüber, wie die Welt ausschaut, die ich nicht mehr erleben kann. Ab da fängt die Metaphysik an. Weil Metaphysik heißt eigentlich, ich spekuliere über das Geistige, das ich selber nicht mehr erleben kann. Und versuche nur aus den Indizien, die ich hier erleben kann, Rückschlüsse zu ziehen und versuche die halt möglichst logisch zu gestalten. Also zu sehen aus dem Naturgeschehen heraus, was sich da schließen lässt über die Welt dahinter. Und das ist dieselbe Zeit, wenn Sie so wollen, in etwa, in die auch dann das Erdenleben des Christus fällt. Und wo dann auch doch der sprechende, vielsagende Satz des Christus fällt zum ungläubigen Thomas: Selig sind die, die da glauben und nicht schauen. Weil das für diese Epoche jetzt immer drängender wird. Es ist eben einfach die Zeit abgelaufen, wo dieses alte, naturhafte, traumartige Hellsehen, dieses naturhafte Schauen des Geistigen noch funktioniert hat. Das stirbt immer mehr ab, zwar mit vielen, vielen Ausläufern, selbst bis in unsere heutige Zeit noch hinein in einzelnen Bereichen, aber es beginnt zu sterben. Und es muss jetzt einmal das Ich lernen, auf der Erde zu stehen, zu sagen, ich weiß zwar, da gibt es ein Geistiges über mir, aber ich sehe es nicht. Und ich muss mit meinem Ich sozusagen irgendeinen Zugang finden. Zunächst einmal den spekulativen Zugang, halt durch die Metaphysik. Und dann vielleicht einmal so weit zu kommen, das Denken so zu intensivieren, dass es wieder schauend wird. Dass es ein schauendes Denken wieder wird. Aber jetzt mit vollem wachen Ich-Bewusstsein. Und das ist nur zu erringen, eigentlich, wenn wir durch diese Zeit des Exils fast, möchte ich sagen, durchgehen, wo wir hier auf Erden stehen und ja sogar so weit kommen, und das dauert dann eh fast bis zum 19. Jahrhundert so ganz stark, dass wir nur mehr an den Materialismus denken und sagen, was anderes gibt es nicht mehr als die Welt, die ich greifen kann, die ich mit Augen sehen kann, aber wirklich am besten, wenn ich es mit Händen greifen kann, dann glaube ich es. Und alles, was nicht diesen Charakter hat, gibt es nicht oder habe ich keinen Zugang in Wahrheit. Aber auf den Punkt muss das Ich kommen, um die Freiheit sich zu erwerben. Also das ist der Durchgangspunkt. Also um den kann man sich auch nicht herumschwindeln, zu sagen, ja, aber können wir das nicht auslassen und so gleich herüberspringen vom alten geistigen Erleben zum neuen hinüber, sondern man muss systematisch durchgehen. Und Sie sehen das selbst sogar in den Schriften und Aufsätzen Steiners drinnen, dass er bis heute an den Materialismus herangeht. Also wenn Sie so die Aufsätze lesen, so in der Zeit kurz vor 1900 oder um 1900 herum, wenn man da nicht so ganz genau hinschaut, könnte man sagen, da schreibt jetzt ein Materialist. Weil da ist eigentlich das meistige Geistige abgelehnt. Er meint damit aber natürlich, jetzt müssen wir die Metaphysik, das Spekulieren vergessen, sondern wir müssen jetzt auf den Boden treten, aber das ist die Basis, um wirklich ins Geistige durchzubrechen. Teilweise sogar fast zeitgleich mit der Tätigkeit, wo er jetzt wirklich anfängt, seine Anthroposophie im engeren Sinn zu entwickeln. Das geht nahtlos ineinander über. Ist also für viele dann nicht nachvollziehbar, wie das passiert. Das ist ja jetzt plötzlich mehr Schuh geworden. Oder wie ist das? Aber in Wahrheit hat das absolut System, weil es eine Notwendigkeit gibt. Irgendwo gibt es eine Stelle, ich kann Ihnen nicht sagen, wo das in der Gesamtausgabe drinsteht, wo er sagt, ein Eingeweihter geht jeden Tag durch, dass er am Geistigen zweifelt. Vollkommen zweifelt. Das ist für den modernen, zumindest für den modernen Eingeweihten, sozusagen einfach eine Notwendigkeit, dass er den Weg immer wieder durchgehen muss. Es ist also etwas, was immer wieder im unmittelbaren Erleben neu erobert werden muss. Und in dem Moment, wo es zur bloßen Erinnerung, die eigentlich eh fast nicht fassbar ist, weil erinnern kann man sich höchstens, wie ich hingekommen bin, aber das eigentliche Erleben haben wir entweder unmittelbar, oder ist es weg? Weil unser irdisches Gedächtnis, über das wir schon ein bisschen gesprochen haben, das erinnert sich wirklich nur an die sinnlichen Taten. Und wenn Sinnliches darin nicht vorkommt, dann prägt sich es auch unserem irdischen Gedächtnis nicht ein. Also das heißt, ich kann zum Geistigen nur wieder kommen, wenn ich wieder in diese unmittelbare Geistesschau eintrete. Und im Grunde dadurch, dass ich ja nicht ununterbrochen in der Hellsichtigkeit sein kann, sondern einmal hier mit ganz praktischen Dingen beschäftigen muss, gehe ich zwangsläufig in der Realität immer wieder durch diesen Materialismus, durch das nur Erleben des sinnlich Materiellen hindurch, zwangsläufig. Also wir haben es nicht leicht als Menschen, wir haben es schwierig, also zum Geistigen zu kommen und diese Riesenspannweite durchzustehen, die uns als Menschen möglich ist. Also bis zum Materiellen oder sogar zum Untermateriellen abzusinken und bis an die höchste Schöpfungsquelle heranzureichen. Das ist also ein typisches Spezifikum des Menschen, dass er diese riesige Spannweite hat. Wenn Sie es vergleichen mit Engelwesenheiten, die über uns stehen, die haben alle irgendeinen gewissen hierarchischen Platz, wie weit sie hinaufreichen und wie weit sie hinunterwirksam werden können. Der Mensch hat die größte Spannweite und er geht daher in seinem Leben auch diesen ganzen Bereich durch. Und mit Leben meine ich aber jetzt nicht nur das Erdenleben, sondern auch das, was dazugehört, was davor beziehungsweise danach ist. Das heißt, wenn wir diese irdische Existenz verlassen, steigen wir ganz gewaltig auf bis an die höchste Quelle. Mit welchem Bewusstsein ist eine andere Frage. Ist dann in den Mysteriendramen bei Steiner ist das ein ganz großes Thema, namentlich im vierten Drama, das wir ja im Herbst hier haben werden, wo es um die Frage geht, ob der Mensch die sogenannte Weltenmitternachtstunde, das ist also sozusagen der Kulminationspunkt, wo wir nach dem Tod bis ans höchste Geistige herankommen, ob wir dort diesen Moment wach durchleben können, was in der Regel nicht der Fall ist, außer man ist eben schon geistig sehr fortgeschritten, oder ob es eben einem gelingt. Und vor allem dann vielleicht sogar, was noch eine höhere Entwicklungsstufe ist, eine gewisse Erinnerung ins Erdenleben mitzubringen. Aber Erinnerung, Sie wissen, man kann das Geistige eigentlich gar nicht erinnern. Also ich muss eigentlich hier auf Erden mir den Zugang wieder erobern können dazu. Also das ist was ganz, ganz Schwieriges, aber wir können es. Und im Grunde in jedem wirklich schöpferischen Moment sind wir bewusst oder zumindest halbbewusst da dran. Also gerade diese Weltenmitternachtstunde, da sind wir am nächsten dieser Quelle. Und wenn wir hier wirklich schöpferisch sind, sind wir auch hier im Erdenleben eigentlich dort. Also das ist diese gewaltige Spannweite, die der Mensch durchgeht und zwischen der immer wieder hin und her pendelt. Und heute eben sogar so, dass wir aber hinunter bis ins, fast ins Untersinnliche, ins Untermaterielle hineinsinken. Und wenn Sie denken, unsere ganze heutige Technologie mit der ganzen Elektrizität, mit all diesen Dingen, mit den Atomkräften, die wir nutzbar gemacht haben, ohne dafür noch reif zu sein in Wahrheit, aber steigen wir in Bereiche herunter, die nämlich auch nicht mehr sinnlich greifbar sind in Wahrheit, die aber deswegen nicht jetzt ein übersinnlich hohes Geistiges sind, aber trotzdem, sie sind nicht sinnlich. Was einerseits zu dem tollen Ergebnis geführt hat, dass der klassische Materialismus, wie es im 19. Jahrhundert war, wenn man sich wirklich vorgestellt hat, die Welt besteht aus Atomen und Atome sind so kleine Kugeln irgendwie. Winzig klein, aber im Grund kleine materielle Objekte. Zwar sehr kurios, weil sie weder eine Farbe noch irgend sowas haben, aber also man kann sich eigentlich doch nicht vorstellen, aber also ein sehr plumpes Bild eigentlich noch. Das hat die Physik im 20. Jahrhundert, beginnend wirklich schlagartig mit 1900, begonnen wegzufegen. Weil Max Planck mit der Entwicklung der Quantentheorie hat das weggefegt. Und das ist so etwa bis 1925 gegangen. Das wird für Sie wahrscheinlich ein markantes Datum sein, weil das ist das Todesdatum, also das Todesjahr Steiners auch. Im Jahr 25 herum hat unabhängig Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg, Schrödinger war österreichischer Physiker, hat die sogenannte Wellengleichung aufgestellt und das ganze Wahrscheinlichkeitsmodell der Quantentheorie, wo also alles nicht mehr so zugeht, wie man sich das im 19. Jahrhundert vorgestellt hat. Es gibt kein streng kausales Geschehen in der Natur mehr, sondern nur mehr etwas, was sich statistisch beschreiben lässt, weil es gar nicht so fassbar ist, als wie ein Mechanismus, der abläuft. Und die Elementarteilchen, die Atome oder so, sind nicht Objekte in Wahrheit, sondern sie sind im Grunde Erscheinungen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten und wieder verschwinden. Selbst wenn ich sage, so ein Atom, ja, das fliegt doch darüber. Na, eigentlich müsste man sich fast vorstellen, es entsteht und verschwindet ununterbrochen. Und ich kann gar nicht vorherberechnen, auf welcher Bahn es sich bewegt, sondern ich kann nur sagen, es ist wahrscheinlicher, dass es sich da bewegt und weniger wahrscheinlich, dass es sich dort bewegt. Also ein Umbruch, aber ein Umbruch, ein Griff in die untersinnliche Welt hinein. Also wir stehen jetzt schon so bis zu den Knie im Schmutz sozusagen, in einer gewissen Weise. Aber das ist auf der anderen Seite, der Gegenschlag ist eben die Entwicklung der Anthroposophie durch Steiner gewesen, dass wir auch geistig jetzt auf der anderen Seite aufsteigen können zu einem bewussten, ganz wach, ich-bewussten Wahrnehmen der geistigen Welt, dass wir also der geistigen Welt so wach gegenüberstehen können, im Prinzip zumindest, ich weiß schon, es sind noch nicht so viele, die es wirklich geschafft haben, aber dass zumindest grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dorthin zu gelangen und dem zu begegnen. Und dann wird man auch erkennen, mit welchen Kräften man es da unten in Wahrheit zu tun hat, nämlich mit den vornehmlich arimanischen Kräften, die hinter dieser untersinnlichen Welt stehen und vielleicht noch ärgerem, was dort lauert. Aber das sind also Dinge, die zusammengehören. Auch da wieder das noch höhere geistige Erwachen ist erkauft durch ein noch tieferes Heruntersteigen. Also das ist das Faustthema, aber ununterbrochen. Also dieses Hinuntersteigen müssen, nicht sagen zu können, ich will unschuldig bleiben, will nichts zu tun haben mit dem Teufel. Ja, wir haben mit ihm zu tun, wenn wir hier leben. Und überhaupt, wenn wir uns geistig entwickeln wollen, erst recht. Weil das ist auch das Besondere, also gerade wenn ein Mensch geistig strebt, dann zieht er geradezu diese Kräfte an. Die jubeln eigentlich geradezu. Weil was sollen sie mit so einem faden Materialisten machen, dem sein Bier genügt am Abend? Ja, also gut, er kann ihn verführen jetzt zum Schnaps. Dann ist es halt noch schlimmer, aber sehr viel geistiger Gewinn ist dafür. Für, weiß ich nicht, ist der Luzifer oder der Ahriman, beim Schnaps ist wahrscheinlich schon mehr der Ahriman, aber da ist nicht viel zu gewinnen, aber ein Mensch, der geistig strebt, da ist was zu holen, Weil was haben sie nicht, diese Widersachermächte? Sie haben nicht den Zugang zur Schöpfungsquelle, die der Mensch hat. Der Ariman ist ein wunderbarer Kombinierer, er hat einen wunderbaren logisch wirkenden Verstand, der alles Technische konstruieren und kombinieren kann und logisch ableiten kann. Das kann er sicher besser als wir Menschen. Und wenn wir Menschen es gut können, brauchen wir schon immer ein bisschen Inspiration vom Herrn Ariman auch. Aber wirklich schöpferisch, kreativ tätig sein, da hat er ein Problem. Da hat er nicht den Zugang, weil da ist er eben abgestürzt. Da ist er weggestürzt von dieser schöpferischen Quelle. Aber wenn es gelingen würde, den Menschen heranzuziehen in sein Reich, mit seiner schöpferischen Quelle, dann wäre das natürlich ein Riesengewinn für den Herrn Ariman. Insbesondere auch natürlich für den Herrn Luzifer, weil der hat zwar schon so ein bisschen vielleicht einen Zugang, aber auch sehr marginal. Das sind eben im Grunde auch nur so das schöpferische Kleingeld, mit dem man umgehen kann. Und darum stürzen sie sich so mit Begierde auf den Menschen, weil das eben wirklich ein ganz, ganz hohes Gut ist für sie. Und der Mephisto sagt es ja dann auch am Ende, als endlich der Faust gestorben ist und der Mephisto sich so schon freut, jetzt endlich die Seele des Faust in sein Reich zu ziehen, welch hoher Gewinn. Aber leider baschen ihm dann die Engel mit dieser Seele ab. Weil wer ewig streben sich bemüht, den können wir erlösen. Indem sie zuerst den Mephisto ganz verwirrt machen, dass er sagt, ihr seid so hübsch, ihr seid auch Teufel, aber Verkappte, sagt er. Also, ihr seid die wahren Zaubermeister und weiß Gott was. Also sie machen ihn ganz verwirrt, den Mephisto, und in der Zwischenzeit haben sie die Seele des Faust schon entführt und der Mephisto hat das Nachsehen. Aber ist natürlich auf Messers Schneide. Aber trotzdem, also wir sehen, wir müssen uns auch nicht fürchten. Es gibt auch Hilfe von oben. Also wir stehen in diesem Kampf nicht alleine da. Ja, aber jetzt sind wir schon ganz von der eigentlichen Handlung abgekommen. Wir sind stehen geblieben bei der Erscheinung der Helena und des Paris. Also das funktioniert, der Faust steigt in das Reich der Mütter tatsächlich hinab. Der Mephisto sagt, ich sehe jetzt, dass du den Teufel kennst, weil der Faust eben durchschaut hat, dass der Mephisto eben nicht hinein kann. Aber ich als Mensch kann das. Es kommt auf einer viel bewussteren Ebene das heraus, was der Faust schon bei der ersten Begegnung eigentlich mit dem Mephisto gesagt hat, wo er ihm sagt, was willst du armer Teufel geben? War dieses Menschengeist in seinem hohen Streben von deinesgleichen je gefasst? Aber da ist das halt noch nicht so eine Realität. Aber jetzt sieht er ganz real, welche geistige Macht man eigentlich als Mensch hat, an die diese Widersacher nicht herankönnen. Aber nur wird der Faust gleich wieder auch Opfer seiner anderen Seite, seiner egoistischen Seite, wenn man so will, weil natürlich jetzt ihn alle Begierde zu dieser Helena treibt, nämlich vor allem zu dieser Seele der Helena, mit der er sich vereinigen will. Und so weit ist er noch gar nicht. Er sollte froh sein, dass er mal das Bild sich heraufholen kann, aber er soll nicht träumen eigentlich, dass er schon wirklich sich mit dieser Seelenkraft ganz vereinigen kann. Und indem er das tut, in der Szene ist es eben so dargestellt, dass er jetzt mit seinem Schlüssel, mit dem er in das Reich der Mütter hinuntergestiegen ist, der zuerst den Paris berührt, weil sagt, also, der muss weg, was will der böse Knabe da, sie ist mein, mir gehört sie und ich muss sie besitzen und ihr Mütter müsst es auch gewähren, weil wer sie erkannt, der darf sie auch besitzen. Ja, aber das ist noch viel zu wenig. Da ist er noch viel zu wenig reif, das ist noch keine wirkliche Realität. Das heißt, das ganze Bild zerstiebt und Faust wird dadurch sogar in einen, Art fast scheintoten Zustand versetzt. Also er wird paralysiert, wie es so schön drinnen heißt. Also das heißt, er kauft sein geistiges Streben jetzt einmal mit einem Zustand der längeren Umnachtung. Also Sie sehen, es ist gar nicht so ungefährlich, sich mit geistigem Streben auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn man es auf die unrichtige Weise tut und wenn man Dinge erzwingen will. Das ist natürlich das Tolle des anthroposophischen Schulungsweges, dass der sehr trittsicher, wenn gleich auch langsamerer ist, in der Regel. Weil da müssen wir halt wirklich Schritt für Schritt gehen und wir müssen Schritt halten in der Entwicklung unseres eigenen Wesens, das heißt in der schöpferischen Umgestaltung unseres eigenen Seelischen als erstes einmal. Wenn wir das nicht genügend tun, dann kommen halt die Triebkräfte heraus und die zerstören das Ganze. Und das kann dann sogar also wirklich zu, wenn man so will, geistigen Schädigungen führen, also wo Menschen dann wirklich völlig weggetreten sind. Also es gibt auch Wege, weiß ich nicht, durch Drogen und alles Mögliche, durch die man auch zu gewissen geistigen Wahrnehmungen kommen kann, ist halt die Frage, was man dann sieht. Es sind dann halt eher die dämonischen Seiten, die man sieht, aber die dann auch wirklich zu einer geistigen Schädigung führen können und die Leute also dann ja bis in den Wahnsinn sogar treiben können. Also es ist nicht so harmlos alles. Also jedenfalls Faust erleidet dieses Schicksal. Also er geht durch diesen Weg durch und wie ist das, sagt er, mit Narren sich beladen, da kommt selbst der Teufel zu Schaden. Und jetzt kann er den wieder wegschleppen vom Kaiserhof, bringt ihn also wieder ins Faust-Studierzimmer. Es führt also jetzt im zweiten Akt, das ist jetzt der Beginn des zweiten Aktes, also wir sind noch gar nicht so weit, geht's ins Studierzimmer. Faust liegt irgendwo im Hinterzimmer, liegt also so mehr oder minder im Koma irgendwo, also ist in fast Todesstarre verfallen. Inzwischen ist aber der Wagner, der Gehilfe des Faust, während der offensichtlich längeren Abwesenheit des Faust nicht untätig gewesen, hat also seine alten Folianten studiert und gewälzt und hat sich selber ans Experimentieren gemacht und ist gerade dabei, ein ganz großes Geheimnis zu lüften. Der Mephisto läutet mit der Glocke zuerst, klopft dann an und Wagner rüttelt an der Türe und es wird ein Mensch gemacht. Also in einer Retorte wird ein Menschlein gemacht. Kein wirklicher ganzer Mensch, sondern ein Homunculus eigentlich nicht. Kein wirklicher Homo sapiens, sondern ein Homunculus. Also ein nicht vollständiger Mensch. Man könnte jetzt denken an so eine Retortenzeugung oder so irgendwas. Das Bemerkenswerte ist nur, dieses Menschlein, es fehlt ihm nicht an geistigen Eigenschaften, dafür aber sehr an greiflich tüchtighaften. Bis jetzt verleiht ihm nur das Glas allein Gewicht, doch wäre er gern verkörperlich. Also es ist eigentlich gar nicht was Physisches, das er da hervorruft, sondern er ruft so etwas wie einen Seelenkeim des Menschen heran. Und dann während des weiteren Bereichs durch den ganzen zweiten Akt wird dieser Seelenkeim, dieser Homunculus, eben den Weg zu seiner Verkörperung suchen. Das ist dann die Geschichte, die sich durch die ganze klassische Walpurgisnacht zieht, welche Kräfte, welche Naturkräfte, welche Elementarwesen dann notwendig sind, damit sich so ein Seelenflämmchen überhaupt verkörpern kann. Aber zuerst so als dieses kleine Seelenflämmchen, das da drinnen aufblitzt, hat er natürlich, weil er ja noch ganz seelisch-geistig ist, hat er natürlich auch geistige Wahrnehmungsfähigkeiten. Und er erlebt im hellsichtigen Traumbild, wenn Sie so wollen, mit, was der Faust, der da im tiefen Koma hinten liegt, was dem träumt, was dem durch die Seele zieht. Und er hat also einen wunderbaren Traum, wo er Frauengestalten, wunderschöne Frauengestalten sieht, die sich also in ein Bad begeben, also in einen kleinen See und dann hinten taucht also eine ganz besonders hehre Gestalt auf, die hohe Königin, und Schwäne drängen sich zu ihr hin. Es ist also so, ich weiß nicht, ein bisschen erotisch die Szene, aber auch anders zu sehen. In Wahrheit steckt dahinter schon wieder ein bisschen die Gestalt der Helena im Hintergrund, die ihn nicht loslässt. Weil dieses ganze Erringen eigentlich dieser Seelenstufe der Helena, das ist also jetzt der Weg, auf dem der Faust ist im Grunde. Und das wirkt fort. Er hat halt jetzt zuerst einmal im Kaiserhof ist er zu weit gegangen irgendwo. Da sind also seine ungeleiteten Kräfte noch durchgebrochen, haben ihn in diese Tieftrance versetzt und da erlebt er jetzt eine weitere Stufe irgendwo. Aber noch sehr unscharf dieses Bild. Aber der Homunculus erlebt das mit und schildert das. Der Mephisto sagt, ach, was du alles erzählst, ich sehe nichts. Naja, sagt er, das ist ja kein Wunder, Herr Vetter, du im Nebelalter jung geworden, wie solltest du davon etwas sehen? Aber dann fällt ihm ein, dem Homunculus nämlich, aber wie mich dünkt, ist jetzt gerade klassische Walpurgisnacht. Und weil der Mephisto, muss man ja dazu sagen, hat jetzt das Problem, was mache ich mit dem Faust? So, der liegt jetzt da paralysiert und ich weiß nicht, was ich mit dem machen will. Er wacht mir nicht auf. Wie soll ich mit ihm weiter jetzt umgehen? Wie soll ich den weiter verführen? Ich komme irgendwie nicht an ihn heran. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Und Homunculus sagt ihm, ja, klassische Walpurgisnacht, da könnt ihr genesen. Oder, weißt du es besser, lieber Herr Vetter Mephisto, er nennt ihn immer Vetter auch, glaube ich, die Widersacher schon was mit uns zu tun haben. Halt der Vetter der düstereren Art irgendwo. Naja, sagt der Mephisto, naja gut, werden wir machen müssen. Und außerdem gibt er immer Zuckerl, schau, dort gibt es thessalische Hexen. Das ist für den Mephisto nicht ganz uninteressant. Von denen hat er vieles schon gehört und Nacht zu Nacht bei ihnen wohnen, das weiß ich nicht, ob es behagt, aber zum Versuch, Besuch, also es reizt ihn so ein bisschen, diese Welt kennenzulernen, weil er wird ja jetzt entführt in diese geistige Welt, die hinter der griechischen Mythologie irgendwie steckt. Und die ist aber nicht so ganz die Welt Arimans. Und Mephisto ist eben im zweiten Teil vor allem die arimanische Seite, die da stark hervortritt. Und die hat eben mit dem Griechischen noch relativ wenig zu tun. Also das ist so ein bisschen unbekannte Welt für ihn. Aber er erklärt sich bereit, also gut, schnappt euch den Faust, den Mantel umgeschlagen und es geht also auf in die klassische Walpurgisnacht. Bevor diese Szene startet, tritt noch die Errichter auf als mächtige Gestalt, auch so, man weiß nicht, ist sie eine düstere Gestalt oder eine bedrohliche Gestalt oder nicht, als große Zauberin, als Mondgöttin vielleicht auch irgendwo, als die auf jeden Fall, die diese thessalischen Hexen auch dirigiert und die dahinter steckt als geistige Kraft, also eine eigentlich gewaltige, mächtige, naturgeistige Kraft, auch wenn sie so wollen. Die immer ambivalent ist, weil geistige Naturkräfte sind an sich nicht böse oder gut, sondern sie können je nachdem, wie sie rege gemacht werden, Gutes oder Schlechtes bewirken. Das hat man ja vielfach auch zum Beispiel bei den Römern gesehen, bei den sibyllinischen Orakeln zum Beispiel, weil diese Priesterinnen haben genau auf diese Kräfte zugegriffen und die sibyllinischen Orakel waren immer so zweideutig. Und Maxentius, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, Maxentius und Konstantin. Konstantin, Kaiser Konstantin war der dann also das Christentum als Staatsreligion genommen hat mit den Kreuzfahrern und so. Und dem Maxentius wurde aber prophezeit und also Konstantin hat Rom belagert, wo eigentlich sehr sicher und geschützt der Maxentius drinnen war. Und der Maxentius hat aber das Orakel befragt, wie er sich verhalten soll, und das Orakel hat ihm gesagt, ja, wenn du mit deinem Heer die Stadt verlässt, dann wirst du ein großes Heer zugrunde richten. Ja, so war es auch, es war nicht leider sein eigenes. Aber das Orakel war ganz richtig. Also diese Kräfte sind also immer sehr, sehr zweideutig. Sie sind immer in Schwebe irgendwo. Und mit diesen Kräften haben wir viel zu tun. Wir werden also jetzt hineingeführt im Grunde in die Welt der Elementarwesen, in die Welt der Elementarkräfte. Das ist diese klassische Walpurgisnacht. Und es sind eben die Kräfte im Grunde alle, die nötig sind, dass sich so ein Homunculus, so ein Seelenflämmchen inkarnieren kann. Das heißt, wirklich einen eigenen Körper aufbauen kann. Das wird geschildert, das ist das eigentliche Thema, das drinnen ist. Und man sieht dann, also dass dunkle Kräfte dazu notwendig sind, dass helle Kräfte notwendig sind, die aber auch sehr zweideutig sind. Wenn man denkt an die Sirenen etwa, die vorkommen. Man weiß, die Sirenen, Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich mit dem Odysseus und so, also die Menschen in den Wahnsinn getrieben haben. Auf der einen Seite, dann gibt es andere dunkle Gestalten wie die Lamien. Die Lamien sind auch Seelenkräfte, sind vampirartige Frauenwesen, wenn man so will. Mit denen hat es der Mephisto besonders zu tun. Na klar, der zieht solche ganz besonders an. Und dieses vampirartige, hat eigentlich etwas damit zu tun, dass das, also immer wenn es ums Vampirartige ist, dann geht es darum, dass Seelenkräfte eigentlich ausgesaugt werden, so in gewisser Weise. Es ist ja heute ein sehr verbreitetes Phänomen, dass die Menschen sich gegenseitig seelisch aussaugen und auslaugen in Wahrheit. Ja, klar, dort wo das eigene Ich nicht schöpferisch genug tätig ist und aber seine Seele trotzdem erweitern und bereichern will, weil es sonst halt in die seelische Einöde versinkt, dann sucht man die Kräfte instinktiv, unbewusst halt aus der Umgebung zu ziehen. Und das ist oft eine große Belastung auch für die Menschen in der Umgebung. Und das ist oft ganz kurios, also oft Menschen, die dann so als große Persönlichkeit erscheinen hier in der Welt, das heißt also, die über ordentlich Seelenkräfte verfügen, sind das oft gar nicht ihre eigenen. Sondern daneben sitzen andere, der eigentlich so wie Arms Haschel dort sitzt, und der hat eigentlich die viel produktiveren Kräfte. Nur der wird angesaugt sozusagen. Das ist das, was in Wahrheit auch hinter dem ganzen Vampirglauben irgendwo steht. Und natürlich wird dadurch das Ich auch sozusagen geschwächt. Und Sie wissen, Blut ist ein ganz besonderer Saft, heißt es im ersten Teil des Faust, weil das Blut also der unmittelbarste physische Träger der Ich-Kräfte ist. Also das Ich wirkt am unmittelbarsten durch die Blutkräfte und die Blutwärme. Und das heißt, dort zuzelt man, daher kommt also das Bild des blutsaugenden Vampirs irgendwo. Und diese Gestalten tauchen eben auch auf. Sind auch aus der griechischen Mythologie entnommen, die Lamien. Dann gibt es die Phorkiaden, die Urbilder der Hässlichkeit. Das sind das Chaos-Schwestern. Das Chaos kann man auch wieder zweideutig sehen. Chaos heißt einerseits für uns Unordnung, also etwas Zerstörerisches, andererseits aber das Urchaos ist auch gerade das, aus dem der schöpferische Impuls heraus erwächst. Da muss alles eigentlich noch frei und offen gestaltbar sein. Also auch was Zwielichtiges oder Zweischneidiges, und diese Phorkiaden sind auf jeden Fall mit ihnen verwandt. Und sie haben nur ein Auge, das heißt, sie sind natürlich nicht sinnlich sehend, sondern sie haben eben dieses eine Polyphem-Auge, das dritte Auge, eben das hellsichtige Auge. Und sie haben auch nur einen Zahn, also von allen haben sie nur eins. Sind ein bisschen arm dran. Und denen begegnet natürlich auch gerade wieder der Mephisto insbesondere. Und verbündet sich in gewisser Weise mit ihnen und sie nehmen ihn sozusagen in ihren Bund auf. Und Mephisto erscheint dann im dritten Akt als Phorkias, als sozusagen im Grunde die herrschende Gestalt dieser Phorkiaden, also sowohl der Urvater dieser Phorkiaden. Also er nimmt diese Eigenschaften ganz stark an. Also auch der Mephisto sammelt da einiges an Kräften auf. Aber halt mehr aus dem Schlamm heraus, diese Kräfte. Und ganz wesentliche Gestalt ist dann im naja, vielleicht noch andere Gestalten. Es kommen vor die Ameisen zum Beispiel. Die Ameisen kommen vor. Die Ameisen, die das Gold sammeln, die Schätze sammeln. Also die fleißigen Ameisen, die Ameisen, von denen Steiner sagt, dass eigentlich eine sehr hohe Gruppenseele dahinter steckt. Also nicht hinter der einzelnen Ameise, aber hinter diesem ganzen Ameisenstaat. Die sind eigentlich die Verkörperung einer gewaltigen Weisheit, die dahinter steckt. Und Gold hat immer was zu tun mit Weisheit. Gold ist ein Bild für die Weisheit, die heruntergeholt wird, und die Ameisen sammeln das. Sie werden sehen, das ist bei uns ganz entzückend. Wir haben ganz entzückende Ameisen. Wir haben drei Kinder, die das so entzückend machen. Also sie wurm immer herum, um einen Faust herum, dann putzen sie die Schuhe oder irgendwas, also, und sammeln alles ein und sind ganz, ganz fleißig. Also. Aber es gibt zum Beispiel auch die Greife, also diese mythologischen, drachenartigen Vögel, die das Gold dann bewachen, die sind aber auch notwendig. Das sind eher furchterregende Gestalten, eher ein bisschen unsympathischer fast wirkend. Aber wer das Gold bewachen will, muss halt auch eine gewisse Bedrohungskraft ausstrahlen können. Also die gibt es auch dabei. Kommt dann später wieder sogar das Bild der Greife im vierten Akt. Und dann aber gibt es zwei Philosophen, die auch durchgeistern und durch diese Walpurgisnacht, also man sieht, da kommt dieses griechische Denken, dieses Element, aus dem die Griechen geschöpft haben, durch zwei repräsentative Figuren. Das eine ist der bekannte Philosoph Thales, wir kennen das vom Thaleskreis und so weiter, von der Mathematik, und der gesagt hat, alles ist aus dem Wasser geboren. Und das Wasser spielt also in dieser ganzen Walpurgisnacht, in dieser klassischen Walpurgisnacht, eine große Rolle. Es spielt sich also in den Felsbuchten des Ägäischen Meeres das meiste ab, und viele, viele Wassergeister treten auf, weil tatsächlich auch das Lebendige immer aus dem Fließenden herausgeboren wird. Das Lebendige entsteht nicht wie ein technischer Artikel, in dem man Teile zusammenpickt irgendwo und verschraubt miteinander oder verschweißt miteinander, sondern es ist eigentlich ein lebendig fließendes, das dann mit der Zeit in Formen, in beständiger Formen gerinnt, wenn man so will. Also aus dem Fließenden heraus entsteht das, und der Thales ist der Ansicht, die ganze Natur ist aus dem heraus gebildet, sogar die Felsen und Gebirge sind aus diesem Fließenden heraus entstanden, während der Anaxagoras, der andere Philosoph, also eben eher entgegenhält, naja, nein, da sind Feuerkräfte von unten, das geht alles mit sehr viel mehr Energie, nicht so sanft fließend, wie du das erzählst, sondern muss Feuer drinnen sein und diese Dinge, also die debattieren da auch immer während der Walpurgisnacht, und zu denen möchte der Homunculus auch hin, also zwei Philosophen bin ich auf der Spur, weil es also diese Kräfte er auch aufnehmen muss. Das sind eben die Kräfte, die wir in Wahrheit in unseren Lebenskräften, in unserem Ätherleib tragen, um auch unser Denken entwickeln zu können, nach der einen oder anderen Richtung. Auch das brauchen wir, um uns hier als Menschen verkörpern zu können, weil im Grunde, wo das Ich tätig wird, ist auch das Denken tätig. Das ist eigentlich der unmittelbarste Ausfluss. Natürlich war das in der Vergangenheit der Menschheit noch ganz schwach ausgeprägt und noch ganz klein und war eben mehr noch ein hellsichtiges Schauen und noch kaum etwas im Begriffe fassen. Aber es geht halt weiter. Und Goethe war ja ganz stark mit der griechischen Kultur verbunden innerlich, weil er auch, wie Steiner sagt, in einer früheren Inkarnation dort gelebt hat. Und daher besondere Beziehung auch also zu diesen Kräften hat und sieht, dass das also Ingredienzien sind sozusagen, die nötig sind, dass sich der Mensch verkörpern kann. Aber auch das genügt nicht. Es müssen also diese ganz dynamisch gestaltwandelnden Kräfte auftreten, die im Drama dann durch die Gestalt des Proteus dargestellt sind, der auch aus der griechischen Mythologie herauskommt und der eigentlich nicht zu fassen ist in einer bestimmten Gestalt, der ununterbrochen sich metamorphosiert, der einmal als Delfin erscheint, dann zeigt er sich wieder auf menschlich beiden Füßen, also er wandelt ununterbrochen seine Gestalt und ist nicht zu fassen, er kommt schon so, der Thales ruft ihn eigentlich und wo bist du, Proteus? Hier, von allen Ecken irgendwo. Also er ist kaum zu fassen. Aber wir müssen lernen, diese lebendig verwandelnden, metamorphosierenden Kräfte zu fassen, in unser Wesen hineinzubringen, um dadurch die Elemente ins richtige Gleichgewicht zu bringen, uns zu formen daraus. Und dass es um das Reich der vier Elemente auch geht, das kommt also am Schluss dieses zweiten Aktes ganz, ganz deutlich heraus. Es endet damit dann: hochgefeiert seid all hier, Element, ihr alle vier. Und damit endet diese Szene der klassischen Walpurgisnacht. Vorher noch sind Gestalten wie der Nereus zum Beispiel, der Meergott Nereus, dessen Tochter die schöne Galatee ist, die auf dem Muschelwagen gefahren kommt, wie die Göttin Venus eigentlich, aber seit die dort in Paphos nicht mehr verehrt wird, kommt eben die schöne Galatee daher. Und das Interessante ist, das ist also ganz am Schluss auch, bevor das Element die alle vier ist, da zerschellt jetzt das Glas des Homunculus an diesem Muschelwagen der schönen Galatee. Und damit löst sich die Szene auf, beginnt dritter Akt, Helena tritt hervor. Helena jetzt eigentlich in einer ganz körperlich greifbaren Gestalt. Rudolf Steiner gibt dann den Hinweis, dass eigentlich in Wahrheit Goethe so etwas schildert wie einen Art Inkarnationsvorgang dieser Helena. Und dass er jetzt sozusagen Faust dann in der Folge in geradezu greifbarer Gestalt begegnen kann. Also das heißt jedenfalls, hat eine starke Verdichtung stattgefunden, dieses Bildes der Helena gegenüber dem Spiegelbild in der Hexenküche, gegenüber dieser illusorischen Erscheinung am Kaiserhof, ist es jetzt also eine viel konkretere Erscheinung geworden. Das heißt, Faust dringt noch mehr heran, sich diese Seele der Helena oder sich mit der Seele der Helena zu verbinden, nach der er immer wieder strebt. Und Helena wird gezeigt jetzt im Kreise gefangener Trojanerinnen. Also man hat sich so vorzustellen, Helena wurde also befreit durch den Trojanischen Krieg und zurückgebracht nach Griechenland von Menelaos und mit ein ganzer Zug von gefangenen Trojanerinnen, die jetzt sozusagen das Gefolge der Helena bilden und die als Chor auftreten. Es wird sich aber dann später, das ist auch ganz interessant und das zeigt sehr deutlich, dass die Szene nicht ganz so äußerlich trotzdem aufzufassen ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, weil am Ende des dritten Aktes wird sich dieser Chor der Trojanerinnen in die Elemente wieder auflösen. Es sind eigentlich die Elementarwesen, die jetzt da für eine gewisse Zeit, so, wenn man so will, menschliche Gestalt annehmen, aber dann wieder zerstieben. Und zerstieben, na, das erzähle ich dann noch ein bisschen später. Warum und wieso und... Na, also jedenfalls Helena ist da und sie schildert, also jetzt mit meinem Gatten bin ich hergeschifft und ich weiß nicht, ob er mir freundlich gesonnen ist oder nicht, also im Schiff ist er mir schweigsam gegenüber gesessen, also verdammt er mich oder nicht, ich habe keine Ahnung. Und jedenfalls, wie ich heimgekommen bin und dann durch die leeren Hallen des Schlosses gewandert bin, das ja jetzt über viele, viele Jahre verwaist im Grunde war, da sehe ich ein düsteres, dunkles Weib am Boden sitzen und das mich gebieterisch angeschaut hat und jetzt wagt sie sich sogar selbst hervor. Phorkias, diese Gestalt des Mephisto, nämlich jetzt, der durch die Begegnung mit den Phorkiaden in Gestalt dieser Phorkias oder des Phorkias, man kann es nicht sagen, weil als sich Mephisto mit den Phorkiaden verbunden hat, sagt er zum Schluss, man schilt mich jetzt, o Schmach, Hermaphroditen. Also er ist ein doppelgeschlechtliches Wesen eigentlich. Also ein nicht Mandel und nicht Weibel, man kann es nicht unterscheiden. Im Geistigen gibt es halt also die Geschlechtertrennung nicht so wie hier. Auch in der, auf der dunklen Seite nicht so. Und Phorkias erscheint jetzt so natürlich als Gegenbild oder Schattenwurf zu dieser schönen Helena, die da als erhabene Gestalt ist. Und Helena kommt eben ins Gespräch mit Phorkias und Helena befiehlt also, dass ein Opfer bereitet werden soll. Der König hat so befohlen und ja, sagt Phorkias, ja, alles ist bereitet im Hause, Schale, Dreifuß, scharfes Beil, das zu opfernde Zeug an. Nicht bezeichnet es der König, sagte die Helena. Und oje, du bist gemeint, Königin, du sollst geopfert werden. Und diese, also der ganze Chor, Weh und Jammer, also die sind auch gleich geschockt. Helena sagt zwar also, Furcht empfinde ich nicht, aber wenn du einen Ausweg aus der Situation weißt, also dann zeig ihn uns. Und ja, da nordwärts hinter Sparta im Hochgebirg von Taygetos, da hat sich ein kühn Geschlecht angesiedelt, dringend aus chimärischer Nacht, also irgendwelche Barbaren da aus der dunklen Sphäre irgendwo, die also nicht diese griechische Helle hat und die haben sich dort ein wunderbares Schloss gebaut auf einer unersteiglichen Felsenfestung, so glatt und ohne Fugen, ja selbst der Gedanke gleitet ab. Es hat nämlich auch wirklich was zu tun mit den Kräften da oben. Also diese feste Burg, die wir jeder da oben haben, damit hat es auch was zu tun, eine andere Bewusstseinskraft. Und ja, sind's Verbündete, sind's Räuber, viele, und ist einer dort der Herr? Ja, nicht Räuber sind es, einer aber ist der Herr. Und dieser Herr der Burg ist niemand anderer als der Faust. Faust also wartet dort in dieser Burg und Phorkias geleitet sie nun hin, Helena mit dem ganzen Chor, also sie können dort entfliehen, um dem Menelaos zu entkommen. Und wobei der Weg, man weiß nicht wo, wahrscheinlich nicht durch äußeres Gelände führt, weil sie wissen nicht, schreiten wir oder Ding Nebel deckt alles. Also sie gehen eigentlich durch einen geistigen Bereich. Sie steigen also in diese hohe Burg da oben auf. Und als sie dort angekommen sind, empfängt Faust die Helena, begrüßt sie mit großer Ehrerbietung, nimmt aber gleich in Ketten gefangen seinen Türmer Lynceus mit, weil dieser Teufelskerl hat versäumt, den Besuch der Helena anzumelden, sodass Faust ihr nicht den schuldigsten Empfang bereiten kann. Und dafür hat er veröffentlicht sein Leben verwirkt und lege schon im blutverdienten Todes doch. Du allein entscheidest, begnadigst oder bestrafst, wie es dir wohl gefällt. Naja, und Helena übt also dann auch das Richteramt und sagt aber, ich muss natürlich erst den Beschuldigten anhören. Und Lynceus eben sagt, ja, stimmt, ich habe vergessen, das ins Horn zu blasen, weil der Lynceus ist also der Weitsichtige, der also weit in die Welt hineinblicken kann. Gibt es dann im fünften Akt eine wunderschöne Szene, das wunderschöne Türmerlied, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, ich blicke in die Ferne, ich blicke in der Nähe und so weiter. Nämlich was für Goethe so eine ganz besondere Bedeutung hat. Sie wissen vielleicht, dass Goethe ein ausgeprägter Augenmensch war. Auch ganz merkwürdige Augen hatte, also braune Augen mit einem blauen Rand. Was ganz Ungewöhnliches eigentlich. Und Sie wissen aus seiner Farbenlehre und aus seinen vielen Sachen und auch in seinen Schilderungen ist er auch immer sehr optisch orientiert, in Wahrheit. Oder er wusste ja lange Zeit nicht, soll ich Maler werden oder soll ich Dichter werden? Wo liegt meine künstlerische Berufung? Und eigentlich war er lange Zeit also beides so im Gleichgewicht irgendwo, bis er dann doch mehr in die Dichtung hineingegangen ist. Aber dieses Sehen war für Goethe eben nie nur ein äußeres Sehen, sondern eben ein Mitsehen des Geistigen, das dieses Äußere gestaltet. Das ist eigentlich schon in der Farbenlehre drinnen, das ist in der Metamorphosenlehre drinnen. Wenn er die Urpflanze sieht, dann ist das eben nicht etwas mit äußeren Augen gesehen ist. Obwohl ihn das äußere Anschauen hinleitet, weil er sich jahrelang mit Pflanzenstudien beschäftigt hat. Das ist also dieses sinnlich-übersinnliche Schauen. Im Sinnlichen und durch das Sinnliche, das Übersinnliche zu schauen, das ist eigentlich das Großartige von Goethes Methode und etwas, was ganz wichtig ist eigentlich und was ja mit auch eine der Wurzeln der Anthroposophie ist, weil Steiner ja auf das aufgebaut hat auch. Also das heißt, geistiges Schauen, geistiges Wahrnehmen ist nicht einfach was das Sinnliche negiert, sondern eigentlich tiefer, genauer, aufmerksamer schauen lernt und gerade dadurch es transparent macht für das Geistige, das dahinter ist. Gibt im ersten Mysteriendrama von Steiner so eine schöne Szene, da sieht man diesen Dr. Strader vor dem Bild seines Freundes Capesius stehen und er sieht die Seele des Capesius durch dieses Bild, so wie er es an ihm selber gar nicht sehen könnte, aber durch das Bild sieht er es und er möchte eigentlich durchstoßen, weil wo ist es? Es können ja nicht die toten Farben sein, die drauf sind, es ist dahinter, aber wo? Ja, es ist im Geistigen dahinter, weil eigentlich sich das Sinnliche transparent macht fürs Geistige, nämlich dann, wenn es richtig gestaltet ist. Es ist eigentlich das Sinnliche nur dort nicht transparent fürs Geistige, wo es eben missgestaltet in Wahrheit ist. Das missgestaltet nicht jetzt in irgendeinem abwertenden Sinn, sondern in dem Sinn, dass es das Geistige, das es geschaffen hat, nicht oder nicht ganz zum Ausdruck bringt. Wenn es die Form so gelungen ist, wie es vielleicht in glücklichen Momenten in der Kunst passieren kann und dadurch die Kunst zumindest im Bild sogar über die Natur hinausgehen kann, dass es in so klarer Gestalt da ist, dass es sich eigentlich aufhebt und das Geistige dahinter sichtbar macht. Weil störend ist eben nur alles das, was dem Geistigen nicht entspricht. Das ist sozusagen wie der verdunkelnde Schatten, der es uns undurchsichtig, intransparent macht. Und das hat Goethe einfach sein Leben lang irgendwo praktiziert. Und das steckt so hinter diesem Türmer auch irgendwo. Das ist also auch ein Teil von Goethe, ein ganz starker Teil von Goethe drinnen. Durch das aufmerksame, wache, begeisterte Schauen mit den Augen in die Welt, das Geistige mitzuschauen. Und das hat eben auch dieser Linkeus gegenüber der Helena gemacht und war so fasziniert davon, dass er ganz vergessen hat, in das Horn zu blasen, das den Besuch der Helena ankündigen sollte. Weil er so geradezu gelähmt war dadurch und so an dem Bild gehangen ist, dass er halt nichts getan hat. Und Helena entscheidet darauf, weil sie kennt das Problem schon, man weiß es ja aus der griechischen Mythologie, dass sie immer halt die Männer so in den Wahnsinn bringt, dass sie so lauter Blödsinn machen und sie will das eigentlich gar nicht, aber sie ist halt so schön, dass alle verrückt werden. Also sagt sie, lass ihn frei, lass den Armen frei, das Übel, das ich brachte, kann ich nicht noch extra bestrafen. Und der Faust ist über die Weisheit dieser Entscheidung eigentlich also ganz, ganz angetan und ganz, ganz überrascht auch darüber, also über diese hohe Weisheit und das bringt ihn also noch näher an Helena heran und sie fühlen beide, dass sie sozusagen füreinander bestimmt sind und Vor allem Helena sagt dann, dieser Mensch, also der Linkeus, spricht auch so schön, wie lerne ich auch so schön sprechen? Gerade die Griechin sagt das, weil der Linkeus das Volk der Barbaren eigentlich, und diese Sprache ist noch viel schöner als die der Griechen, und die Griechen waren doch so stolz, weil sie haben die anderen eigentlich Barbaren genannt, was so viel wie Stammler heißt. Also alle anderen Sprachen als das Altgriechische sind barbarisch, eben stammelnd, weil die Griechen wieder mit einem gewissen Recht gefunden haben, dass sie diese Geistigkeit, zu der dieses Volk halt vielleicht als erstes den Zugang gefunden hat, dass das die anderen Sprachen nicht ausdrücken können. Die sind noch in irgendwas Alten verhaftet. Die Entwicklung ist halt so, dass einmal da, einmal dort auf der Erde irgendwo einmal etwas als erstes aufblitzt, um dann in die ganze Welt überzugehen. Heute haben wir die Früchte davon in der ganzen Welt irgendwo. Aber nein, also Helena, diese Seele der Helena drängt eigentlich schon eine Epoche weiter in Wahrheit. Also sie will sich, weil diese barbarische Sprache, das ist die Sprache Fausts eigentlich. Und der Faust kommt aus dem hohen Norden. Also um das geht's. Und der Faust meint ganz deutlich, ja, am besten ist, wir üben es gleich, also die Wechselrede lockt, das ruft es hervor, und so kommen sie ins Gespräch, und die Helena muss es immer ergänzen, es muss aus dem Herzen kommen, nicht aus dem Kopf, weil es der Vokabel weiß, sondern empfinde es, die Sprache aus dem Herzen, und dann kommt das richtige Wort. Ja, eigentlich ganz großartig. Weist in Wahrheit auf einen Zustand, den vielleicht einmal die Sprache erringen wird. Wir werden vielleicht einmal über die festgelegten Nationalsprachen hinauskommen, zu einer ganz individualisierten Sprache, die im Sprechen schöpferisch erschaffen wird und der andere sie im Nachschaffen erleben wird. Dazu gehört halt die entsprechende Wahrnehmungsfähigkeit, auch noch sind wir lange nicht so weit. Aber gerade Goethe hat sich zumindest schon geübt darin, immer wieder neue Worte zu erfinden. Es kommen gerade im Zweierteil so viele Worte vor, die gibt es eigentlich in der deutschen Sprache gar nicht. Weil er kommt nicht aus mit dem, was da vorgegeben ist, das ist ihm zu wenig. Und bitte, wer sagt, dass Sprache etwas ist, was ein fertiges Wörterbuch geben muss und nur was da drin steht, der vorkommen. Ich meine, sicher, die Schulmeister werden sagen, ja, alles andere ist nicht genügend. Fehler. Und wenn man nicht wenigstens 62% oder wie es jetzt mit den Tests da gewesen bei Englisch oder Französisch bei der Zentralmatura, also wenn man nicht das wenigstens mindestens erreicht, nicht genügend. Aber das ist schulmeisterlich im Grunde. Also in Wahrheit, Sprache lebt dort, wo sie sich schöpferisch verändert, und bis zu einem gewissen Grad tut sie es sowieso immer. Und in manchen Sprachen noch viel mehr als bei uns. Also ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber Japaner, wir hatten früher vor Jahren viele Japaner und Japanerinnen am Konservatorium, die haben gesagt, wenn sie ein paar Jahre nicht in Japan sind, sie tun sich schwer mit der Verständigung. Die Sprache hat sich mittlerweile innerhalb von 5-6 Jahren schon wieder so verändert, dass sie neue Formen gefunden, nicht total neu, aber doch, sie müssen sie erst eingewöhnen. Also es ist in Bewegung. Und das ist das Wesen der Sprache. Und in Wahrheit haben wir als Menschen einen wirklichen Sprachsinn, auch der eben nicht nur darauf beruht, dass wir Vokabeln auswendig lernen. Als Kind lernen wir eigentlich immer so. Wir hören Amen nach, haben zunächst keine Ahnung, was das Wort bedeutet, sondern wir haben einfach eine Freude, es nachzubrabbeln und nachzuformen und Mama, Papa und Ding. Wurscht, ob es der Postkasten ist, den ich so nenne, das ist ganz egal. Der Postkasten passt auch Papa, wurscht. Aber Freude, es zu formen, das heißt zu gestalten, und mit der Zeit kommt das Bewusstsein dazu, aha, das ist das und das. Jetzt stellen Sie sich den Prozess in jedem Sprechakt eigentlich vor, dann haben Sie so einen möglichen Zukunftszustand, wird sicher noch lang dauern. Aber wo dann dem Menschen wirklich ganz individuell auch im Sprechen begegnen kann, das, Das ist also auch so was, was ganz leise da anklingt drinnen, war Goethe sicher nicht jetzt in der Form bewusst, aber er spürt das irgendwo, so der Sprache eigentlich was ist, was unmittelbar aus dem Herzerlebnis geschaffen werden muss und auch aus dem verstanden werden kann, wenn man mitleben und miterleben kann. Das heißt, wenn Herz mit Herzen spricht. Und um das geht es ja jetzt in der Szene, dass Faust und Helena wirklich sozusagen so eng zusammenwachsen, dass wirklich Herz mit dem Herzen spricht. Dann kann auch daraus was Höheres, Schöpferisches geboren werden, weil man sieht dann etwas später, also die beiden Helena und Faust verschwinden dann im Hain irgendwo. Davor gibt es noch kurze Unruhe, weil der Menelaos herandrängt mit seinem Heer. Also gerade wie Faust und Helena schon fast in Umarmung verfallen, kommt und Alarmsignale und Kriegsgeschrei. Und also Menelaos will natürlich seine Helena wieder. Jetzt ist die schon wieder fort. Also die hat sie auch nicht leicht, der Menelaos. Aber der Mephisto, der Faust schickt natürlich den Mephisto und seine Getreuen und so aus. Also dringt ungesäumt von diesen Mauern jetzt Menelaos dem Meer zurück. Verwegene Störung, widerwärtig dringt sie ein. Auch nicht in Gefahren mag ich sinnlos ungestüm. Also kämpft es denn zurück und tut's und dafür schenke ich euch reiche Ländereien. Soll's alles haben, ist mir egal, aber ich will mit meiner Helena jetzt beisammen sein. Und dann verschwinden sie also im Hain irgendwo, die Mädchen des Chores versinken in Schlaf, also das heißt, das ist jetzt eine Bewusstseinsebene, die sie nicht mitbekommen können. Und der Mephisto kommt dann endlich vom Kampf wieder zurück, weckt die Mädchen auf und sagt natürlich, ja, da im Hain dort und das ist Faust und Helena und was sie da alles tut und schildert, was sie da alles tut und ein Knabe ist schon aus der Beziehung hervorgewachsen, geht also ganz geschwind dort, dauert keine 9 Monate, dauert 9 Minuten oder so, bei uns nicht einmal, geht also sehr geschwind. Dieser Knabe heißt Euphorion und Goethe hat auch selber dann ausgesprochen, er meint damit eigentlich die Poesie. Das heißt also, die Dichtkraft als solche, die kann nur dort entstehen, wo sich eben der schöpferische Geist, also das Ich, mit dieser reinen Seele verbindet, dort kann also dieser Euphorion geboren werden. Aber er ist eben immer noch ein Euphorion, das heißt, er ist noch nicht so ganz wach trotzdem. Eigentlich ganz entsprechend dem Erlebnis, auch wie Goethe selber gedichtet hat, weil er ist natürlich vieles eben einfach gefühlsmäßig, noch halb unbewusst, mit einer riesigen Genialität, aber noch nicht mit einem unmittelbaren, wachen, geistigen Schauen, aus dem er eigentlich schöpft. Weil, wie soll ich sagen, wenn Dichtung wirklich Geistiges darstellen soll, dann erreicht sie ihre höchste Stufe dort, wo sie bewusst aus dem Geistigen schöpfen kann und dort die Sprache, die Worte hereinholt. Das konnte Goethe so bewusst noch nicht, aber unbewusst konnte er es, oder traumbewusst mit einer ungeheuren Sicherheit. Aber ganz genau hat er selber nicht gewusst, wieso das und warum das so ist. Aber er hat gewusst, es passt, es stimmt, es muss so sein. Also daher ist es noch der Euphorion. Weil Euphorie heißt immer, was da ein bisschen noch aus sich herausgehoben und nicht ganz wach dabei zu sein. Also es ist durchaus richtig, das Bild. Und es hat aber auch zur Folge, dass das noch nicht so ganz die Stabilität hat, dass ich jetzt bewusst, willentlich diesen Zustand herbeiführen kann. Sondern es ist etwas, was im Grunde einem geschenkt wird, schon durch die Vorbereitung, das Ich hat sich gestärkt, hat sich mit dieser reinen Seele verbunden, aber es gibt noch keine Garantie, dass ich das behalten kann. Und tatsächlich, dieser Euphorion wird halt immer euphorischer, also die kommen dann endlich hervor, also Faust, Helena und dieser Euphorion, der gleich also mit den Mädchen zu tanzen anfängt und da sein wildes Spiel treibt und und sie immer mehr hineinsteigert in die ganze Geschichte und dann also zu Heldentaten noch aufbrechen will und Krieg ist dann noch das Letzte, wo er sie hineinstürzen muss. Und ja, dann will er sogar wie Icarus, also durch die Lüfte fliegen. Das ist das Letzte, obwohl ihm schon vorher der Vater gesagt hat, also vergiss nicht auf die Erde, und in der Erde liegt die Schnellkraft, und die Mutter sagt, freier Flug ist dir versagt. Das hält es noch nicht aus, also, weil da heute halt der Luzifer da oben in Wahrheit steckt dahinter. Aber Euphorion ist nicht zu bremsen, also er will fliegen und stürzt damit in den Hades hinab. Und das bedeutet aber zugleich für die Helena, dass die Seele der Helena auch dort, weil sie schreit nach unten, lass Mutter mich nicht im düstern Reich alleine, und die Seele der Helena muss wieder Abschied nehmen. Also der Faust hat zwar so eine erste Vereinigung und Berührung mit ihr gehabt, eine sehr intensive, aber er konnte diese Seelenkraft noch nicht halten. Also das heißt, selbst wenn wir gewisse Seelenkräfte entwickeln und sie für einzelne glückliche Momente haben und wirksam machen können, heißt das noch nicht, dass wir sie auch behalten können, sondern sie können auch wieder uns wieder entschwinden. Und er behält eigentlich nur den Königsmantel der Helena zurück. Also etwas behält er zurück, seine Seele hat schon etwas aufgenommen davon, aber ein viel, viel größerer Teil und vor allem dieses Lebendige der Helena, das ist ihm verschwunden. Das ist ihm entschwunden ins düstere Reich des Hades. Und damit endet der dritte Akt. Der Faust steht da, also mit dem Mantel. Der Mephisto sagt, halt's fest, da zupfen schon Dämonen dran, also selbst das soll ihm noch geraubt werden, aber gut, er klammert sich fest an diesen letzten Rest, der ihm geblieben ist. Die Chorführerin, also dieses Chors der Trojanerinnen, hat einen schönen kurzen Monolog, also wo sie sagt, mit meiner Königin zu gehen, gelüstet mich heiß oder so ähnlich, ich habe es nicht genau im Wortlaut jetzt. Jedenfalls, sie will mit der Helena hinunter, sie verlässt sie nicht. Das heißt, sie ist eigentlich auch auf diese wirklich menschliche Stufe aufgestiegen. Die anderen, die wollen wieder ins Reich der Elemente zurück, weil ins düstere Reich des Hades wollen sie nicht hinabsteigen. Das ist nämlich das Los des Menschen, dass er halt mit diesem düsteren Reich auch in Berührung kommt, mit dem diese Elementarwesen zumindest nicht in Berührung kommen. Die lösen sich wieder in die Elemente auf, und es gibt eine schöne Szene, wo so andeutungsweise die verschiedenen Elemente wieder herauskommen. Und Sie werden das an den Kostümen ein bisschen sehen, wenn Sie genau schauen. Das sind so, Sie haben so ein bisschen so Art griechische Gewänder darüber, aber darunter blitzen noch die ganzen Quandeln vor, die Sie als Elementarwesen hatten in der ganzen klassischen Walpurgisnacht. Also das ist immer noch irgendwo präsent. Das ist nur so äußere Erscheinung. Einzig eben die Chorführerin, da ist also etwas ist mitgegangen. Etwas geht mit, aber ein größerer Teil zerstiebt wieder in die Elemente. Dann wird die Pause sein. Also das ist ein ziemlicher Brocken bis dorthin. Das ist ein ziemlicher Brocken, da tut sich einiges. Ja, gerne. Ich schwöre Ihnen, der zweite Teil geht dann schneller. Ja, jetzt machen wir es aber kürzer. Ich habe eh schon viele Vorgriffe gemacht, also es wird gar nicht genau. Es wird nicht mehr so schlimm. Vierter Akt, es beginnt damit, großer Faustmonologe mit seinem Mantelchen von der Helena, jetzt ist er durch die Lüfte geflogen und ist im Hochgebirge abgestiegen. Also er ist so durch die Lüfte geflogen, damit, das ist natürlich in Wahrheit geistig gemeint. Also es ist sicher nichts Äußerliches. Der Mephisto, der dann ziemlich gleich darauf kommt, sagt dann, ja, der du Dämon, so viel näher warst, dich zieht wohl dein Gelüst jetzt dorthin und so weiter. Faust sagt damit nicht, also der Erdenkreis gewährt noch Raum zu großen Taten, also er will tätig sein. Das ist vor allem jetzt auch die Frucht des ganzen Geschehens bis dahin, dass er jetzt wirklich praktisch tätig werden will. Weil bis jetzt war er im Grunde trotzdem immer der große Gelehrte irgendwie und hat jetzt irgendwelche Zaubertrickchen halt gemacht, aber so richtig praktisch tätig war er im Grunde noch gar nicht. Also jetzt endlich wird er der richtige Tatmensch. Aber zuerst sind noch so ein paar Kuriositäten, weil der Mephisto kommt, also Faust schwärmt noch davon, also die Wolkenzüge entfernen sich und die Wolken modeln sich und nehmen die Gestalt der Helena an und dem schwelgt er halt noch irgendwo nach und dann kommt der Mephisto und dann, endlich finde ich dich da, was bist denn da abgestiegen in dem gräulichen Gestein und überhaupt, das wo du da bist, das war einstmals der Grund der Hölle. Faust sagt, bitte lass mich mit deinem Unsinn in der Ruhe. Na schon, also das Unterste wurde zu Oberst gekehrt. Gewalt, Tumult und Unsinn, wir sind die Leute, Großes zu erreichen, weil wir waren dann natürlich mit dabei, als noch Molochs Hammer das unten geschmiedet hat. Also er erzählt ihm alle möglichen Geschichten und Faust ist aber nicht sehr interessiert daran, sondern sagt, also ich habe jetzt ganz andere Ideen und du musst mir helfen. Also Mephisto fragt ihn noch, also hast du noch irgendwelche Wünsche oder was? Ja, doch, eines habe ich, errate. Na, errät man wohl, was du, na, keine Ahnung. Also Faust schildert, ja. Also auf meinem Weg, auf meinem Flug habe ich das Meer gesehen, in seinen wilden Wogen immer das Ufer bestürmt und sich wieder zurückzieht und nichts als eine Wüste, verödete, leblose Fläche dort im Grunde zurücklässt, der Versalzene. Und ich, so fast wie der Übermut den freien Geist immer in das widerwärtige Gefühl versetzt, ich möchte es in Ordnung bringen, ich möchte dem Land abgewinnen und dieses herrische Meer überhaupt, der zwecklose Kraft der Elemente, so eine gewaltige Kraft und nichts kommt raus dabei, das ist immer so zuwider, das muss man doch irgendwie in Kanäle leiten und in Gänge leiten, da muss ich doch was machen lassen, also ein gewaltiges Projekt will er in Gang bringen. Ja, genau. Und während sie dann noch also miteinander reden, der Mephisto sitzt ein bisschen, das kenne ich schon seit 100.000 Jahren und sitzt halt gelangweilt dagegen, aber daneben, aber bitte, gut, Kriegsgeschrei wieder. Kriegsgeräusche, Trompeten, Schlachtgeräusche, ja. Der Mephisto sagt, auf meinem Weg hierher habe ich mitbekommen, dass der Kaiser in ärgsten Nöten ist. Na, jetzt endlich hat sich herausgestellt, dass das mit dem Papiergeld doch zu Schwierigkeiten führt, dass das wahrscheinlich eine ganze Menge ungedeckter Schecks waren. Also das Volk ist empört, ein Gegenkaiser wurde ausgerufen und andere haben es also den Krieg geheiligt und ja, klingt sehr pfäffisch, ja, Pfaffen waren es auch und die da sehr mitgemischt haben. Es sind alle möglichen Seitenhiebe darinnen versteckt noch. Also jedenfalls sagt er aber du, wenn wir dem Kaiser helfen, ja, sagt der Faust, was kann da zu erwarten sein? Du kommst wieder mit deinen Zaubertricks und das Blendwerk hohler Schein. Ja, aber bedenke doch, lieber Faust, wenn wir dem Kaiser Thron und Burg und so weiter und Herrschaft erhalten, dann erhältst du das Lehen von grenzenlosem Strande zum Dank. Weil der Strand des Reiches, der liegt sowieso brach und den gibt dir der Kaiser dafür. Dann kannst du dein Werk umsetzen. Na ja, gut, sagt der Faust, also gut, schon manches hast du durchgemacht, gut, also jetzt gewinn auch eine Schlacht. Nein, sagt der Mephisto, du gewinnst sie, du bist jetzt der Obergeneral. Also muss er sich jetzt auch in die Schlacht stürzen, der Faust. Und also dem Kaiser zu Hilfe eilen, natürlich unterstützt der Mephisto recht kräftig mit allen möglichen Zauberheeren, die er da hervorruft. Das heißt also irgendwelche Ritterheere von längst verstorbenen Rittern, die Seelen von verstorbenen Rittern kämpfen da schon mit auf der Seite also des Mephisto bzw. eben des Kaisers. Er wird nachher gar nicht so glücklich darüber sein, aber immerhin, sie verhelfen der Seite des Kaisers zum Sieg. Die anderen sind geschlagen, der Mephisto ruft auch noch seine beiden Raben herbei, die so in den Wasserfäulen schmeicheln, und diese Wasserfäulen werden den Gegnern die Illusion erzeugen, dass das ganze Land im Wasser versinkt, und die werden hilflos dort herumrennen, und tatsächlich rennen sie mit hilflosen Schwimmgebärden am trockenen Boden herum. Also er blendet sie mit allen möglichen Zaubertricks, und die Schlacht ist gewonnen. Faust schaudert selbst schon zwischendurch vor solchen wilden Schwall, aber immerhin, die Schlacht ist gewonnen. Der Kaiser ist zunächst auch froh, aber kaum ist er froh, dass die Schlacht gewonnen ist, kommt schon der Bischof mit Kapitel und Gemeinde, hält ihm das Kreuz vor, und du warst mit Satanas im Bund, und davon müsst ihr so büßen einmal auf jeden Fall. Also auf jeden Fall überall den Zehnten abliefern, das ist einmal ganz klar. Und insbesondere dem unberufenen Manne da, nämlich dem Faust, wurde der Strand zum Lehen gegeben. Also der muss natürlich dort auch Zinsbeet und Gefälle und so weiter, und der Kaiser zum Schluss noch zuletzt könnte mein ganzes Reich verschreiben, und geht dann ziemlich zornig ab. Also es ist halt, im Bund mit dem Teufel hat man es halt nicht so leicht immer. Das ist in kurz also der Überflug über den vierten Akt. Fünfter Akt, Zwischenszene an der Schwelle dieser beiden Akte, diese Szene, die ich schon erzählt habe, Philemon und Baucis. Man sieht Philemon und Baucis, also so als altes Ehepaar, wie sie sprechen über den Faust und was er alles getan hat schon, also dass er ihm Kanäle hat bauen lassen und dem Meer Land abgewonnen hat, aber die beiden vertrauen eben diesem Wasserboden nicht und wollen auf ihrer Höhe standhalten, auf ihrem alten Hütchen, und wollen es halt nicht hergeben. Philemon sagt nur, nee, aber hat er uns doch schönes Gütchen zugedacht? Nein, und sie sagt, nein, vertraut ihm nicht und halt auf deiner Höhe stand. Gut, nächste Szene, der Faust, 100-jährig, sitzt also dort, ziemlich griesgrämig, stark gealtert, aber immer noch gibt er keine Ruhe, jedenfalls ärgert ihm dieses kleine Bretterhäuschen und der Kapellchen haben sie dort auch noch. Jeden Tag läutet die Glocke, das Glöckchen, und jeden Tag, wenn er das hört, also läuft ihm die Galle hoch, weil er hat ein Riesenreich, alles ist ihm untertan dort in dem Gebiet, nur dieses kleine Ding nicht. Und das ist ein Schandfleck, diese Bretterbude dort. Also, eben der Mephisto kommt und sagt, naja, das ist kein Problem, das Problem werden wir schon lösen, und sie haben schon gehört, wie es gelöst wird, also halt radikal. Bretterhäuschen geht in Flammen auf, Ehepaar gleich mit, ein Fremder, der dort war, wird auch gestreckt, also es wird schnell aufgeräumt und es wird schön geschildert, also schön, relativ schön, aber diese Szene beobachtet der Linkeus, der Türmer, der ist also immer noch mit dabei, und der eben zuerst dieses wunderschöne Türmerlied, und dann sieht er eben weiter und sieht diese Flammen dort auflodern und sieht halt, wie dieses Kapellchen dann in sich zusammenstürzt und ist also ganz verzweifelt darüber, und der Faust kriegt es so irgendwie mit, mein Türmer jammert und so weiter, und tröstet sich noch mit dem Gedanken, ja, aber die sind ja sicher gerettet worden und sind in dem schönen Gütchen, aber der Mephisto meldet ihm halt, ja, leider hat es halt ein bisschen Kollateralschäden gegeben, und es ist halt so. Durchaus mit Anspielung auch auf ein Bibelwort, weil bevor der Mephisto abzieht, sagt der Nabots Weinberg war schon da. Da gibt es in der Bibel so die Geschichte mit dem Nabot und dem König, der dem den Weingarten neidig war und halt auch den Nabot halt beseitigen hat lassen, um dessen Weinberg zu bekommen. Naja, also Faust ist natürlich erschüttert, trotzdem dadurch. Und diese Erschütterung löst auch eine gewisse geistige Schau aus. Bei ihm, er sieht dunkle Gestalten an sich heranschweben. Den Schuld, den Mangel, die Not und die Sorge. Also diese Kräfte kommen an ihn heran und er beginnt sie sozusagen wirklich wesenhaft zu schauen in gewisser Weise. Und nur also die drei, Schuld, Mangel und Not, die können nicht herein in das Haus eines Reichen. Die müssen draußen bleiben, aber die Sorge schleicht sich durchs Schlüsselloch ein. Und die kommt an ihn heran, also Pforte knarrt und niemand kommt herein, sagt er, ist jemand hier? Die Antwort fordert, ja, wer bist denn du? Du musst das wissen, ich weiß jetzt, das ist wurscht. Jedenfalls also sagt er zum Schluss, entferne dich geschwind und sprich nur ja, kein Zauberwort. Und sie sagt dann, hast du die Sorge nie gekannt? Nein, ich bin nur durch die Welt gerannt. Ein jedes Gelüst ergriff ich bei den Haaren, was nicht genügte, ließ ich fahren und so weiter. Und jetzt ist mir der Erdenkreis genug bekannt, aber noch drüben ist die Aussicht uns verrannt. Also das hier, das Irdische hat er ausgekostet, aber noch drüben kann er immer noch nicht durch und schimpft nur irgendwie, also er Narr, wer sich da darüber seinesgleichen dichtet und so weiter. Also Metaphysik will er auch nicht so irgendwas ausspintisieren darüber. Und die Sorge sagt ihm nur, die Menschen sind im ganzen Leben blind. Das heißt, es sind ja so viele, die im Grund blind durch die Gegend rennen und das meiste nicht mitkriegen. Das kann man vom Faust nicht sagen. Also er hat schon im göttischen Sinn also sehr viel aus der Sinneswelt auch geschöpft und gesehen. Aber den richtigen Durchbruch ins rein geistige Erleben hat er eben noch nicht geschafft. Aber die Sorge sagt also, die Menschen sind im ganzen Leben blind. Werde du, Fauste, werde du's am Ende. Nun, Fauste, werde du's. Genau, so heißt's. Nun, Fauste, werde du's. Blind. Und sie haucht ihn an und der Faust erblindet. Die Nacht scheint tiefer, tief hereinzudringen. Allein im Innern leuchtet helles Licht. Jetzt fängt er an, also im Inneren etwas Geistiges zu erleben, und zwar vor allem einmal seine eigene Ich-Kraft irgendwo zu erleben, die da drinnen gestaltend wirkt. Das ist auch irgendwo, zumindest für den heutigen Menschen, das erste Geistige, dem man wirklich begegnet. Das ist fast das Muster eigentlich der geistigen Begegnung. Weil im Ich eben diese geistige Schöpferkraft lebt und die Kunst ist nur, sie als solche auch wirklich zu erleben. Es ist nicht nur vielleicht spekulativ zu sagen, wenn man es gelesen hat, sondern es wirklich zu erleben, es zu erfahren, als geistiges Licht, das da hereinbricht. Und was zieht er daraus? Er sagt so vom Lager auf, ihr Knechte, und so jetzt erst recht, jetzt weiter im Werk, weiter im Umgestalten, was da an Schöpferkraft herauskommt, genügt ein Geist für 1000 Hände. Also gut, die anderen sind halt Sklaven, mehr oder minder wurscht, aber in meinem Geist leuchtet es. Und also ein gewisser Fortschritt ist da. Und Mephisto kommt auch schnell herbei wieder, und wer ruft den Aufseher und Arbeiter, rufe Menge auf Menge, ermuntere durch Genuss und Strenge, bezahle, locke, presse bei, es wurscht alles, aber mit jedem Tag will ich sehen, wie sich verlängt der unternommene Graben. Und Mephisto schockt schon, mir ist eher vom Grab die Rede als vom Graben, so beiseite. Also es geht schon dem Ende zu langsam. Und die Arbeiter, die da kommen und die Schaufeln und das Geklirr der Spaten, er geht den Faust sehr stark, weil sie da geht was weiter, da sehen sie das nicht, aber hören. Und in Wahrheit sind es also schon die Lemuren, die schildert Goethe so als Halbnaturen, aus Sehnen und Bändern geflickte Halbnaturen. Also das heißt so eigentlich so, wenn das meiste vom Menschen schon abgefallen ist, das Lebendige. Also es zieht schon sehr ans Grab herein. Und tatsächlich, sie schaufeln schon fleißig an Fausts Grab. Der Mephisto kommandiert sie, die längste lege sich längelang und die andere vertiefe ringsherum ein längliches Quadrat. Mathematische Kuriosität oder geometrische. Ich schwärme gerade aus, ein längliches Quadrat. Das wird also vertieft und der Faust natürlich schwelgt noch ganz, also wie er jetzt die Welt umgestalten wird Und was er sagt, ja, das ist, er kommt darauf, also, ja, das ist der Weisheit höchster Schluss, nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und das ist in seinem Werk ja irgendwo drinnen. Also das ist schon richtig, Freiheit muss täglich erobert sein, also eben wirklich tätig zu sein. Und das ist nicht einmal gewonnen und jetzt habe ich es und kann mich in die Hängematte legen, sondern es muss täglich erobert werden. Und ja, also in solchen Gefühle möchte ich leben, auf freiem Grund, mit freiem Volke stehen, also immerhin erkennt er an, die anderen tun auch mit und in der Gesellschaft fühle ich mich wohl. Und aber auch wieder ein bisschen natürlich das Ego, das eine Rolle spielt, also es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Aus. Faust versinkt ins Grab. Vorher hat er noch natürlich gesagt, ganz am Anfang dieses Monologs, also zum Augenblicke könnte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Das war ja im Teil 1 Bedingung des Paktes, da hat er ja dem gesagt, also wenn ich irgendwann einmal sagen werde, verweile doch, du bist so schön zum Augenblick, dann soll es mit mir aus sein. Also wenn ich mir einmal zufrieden bin mit dem, wie es ist und nicht weiter will, dann ist seit es für mich die letzte Stunde. No, die hat jetzt geschlagen, Mephisto gefreut sich, die Lemuren schleichen ums Grab herum. Mephisto ruft dann noch andere Geister zu Hilfe, weil er weiß, also diese doch schon recht mächtig gewordene Seele ist sehr schwer zu fangen, also er ruft alle möglichen Hilfsgeister, die Herren vom Krummen und vom geraden Korne, also alles so Gestalten, die halt am Grabe naschen und lauern, und die müssen alle so aufpassen, dass das Seelchen, Psyche genannt, mit ihren Flügeln nicht entfliege und so, passt auf, da im Nabel wohl ist sie gern zu Hause und ihr Vierlefant, sie fangt sie und also gut, die sind beschäftigt, das Seelchen zu fangen. Und nur während des Geschehens auf einmal aus dem Hintergrund Engelsgesang. Die Engel drängen, der Faust, der Mephisto, oh, jetzt kommen die auch noch her, natürlich, ja. Aber sie singen halt so schön und sie jubilieren so schön und er ist eben ganz verliebt dann schon drin und eben, wie ich schon gesagt, ihr seid auch Teufel, aber Verkappte und ihr seid die wahren Hexenmeister, weil also selbst dem Mephisto wird ganz anders, das Herz, die Leber, der Kopf, das Herz, die Leber brennt, alles, also das trinkt sie, ist das Liebeselement, das vertragt er halt gar nicht so richtig, also da kommt er in ärgste Schwierigkeiten hinein und damit gelingt es auch den Engelwesenheiten, eben die Seele des Faust zu entführen, eben in die höheren Bereiche, also ins höhere Geistige aufzusteigen mit ihm. Und man sieht, wie das durch das Bereich der Ätherkräfte eigentlich durchgeht, das ist eine ganz schöne kurze Passage. Waldung, sie schwankt heran, Felsen, sie lasten dran. Also alles, was im Äußeren ja nicht passiert, aber im ätherischen, im Bereich der Lebenskräfte ist genau dieses Spiel zwischen den ätherischen Kräften, die heben und die bewegen, und den lastenden Kräften, die das Physische sind, die in diesem Wechselbereich tritt es hinein. Das ist genau der Bereich, in den die Seele des Menschen zunächst nach dem Tod eintritt und dann halt weitergeht in höhere Bereiche. Dort, wo auch Seelen sind, zum Beispiel die seligen Knaben, das sind also Kinder, die gleich bei der Geburt gestorben sind, die also sozusagen eigentlich sich verkörpern wollten, aber gleich wieder hinausgegangen sind, die erwarten ihn eigentlich geradezu dort. Patres sieht man, verschiedene Pater, Seraphicus und alle möglichen, die da sind und das schildern. Der eine kommuniziert geradezu auch mit diesen seligen Knaben und sagt, steigt in meine Augen herab als erdgemäßes Organ, ihr wolltet doch da zur Erde kommen und schaut durch meine Augen sozusagen. Aber die seligen Knaben, ach, das ist zwar mächtig, aber düster anzuschauen, also ziehen sie eh wieder gern zurück. Und die begleiten also Fausts Seele auf dem Weg in die Engelswelt hinein. Und Faust er lebt jetzt hier, und da sind wir jetzt dann wirklich gleich beim Finale, hinter den Engelgestalten als nächstes taucht auf die Himmelskönigin. Die Himmelskönigin als jetzt das Bild der wirklich allerreinsten Seelenform, die denkbar ist. Das ist also die geläuterte, reine Seele, das, man könnte sagen, das ist das, was Steiner oder was in der Mystik oft auch genannt wurde, die Jungfrau Sophia, das dann entsteht, wenn der Mensch sein Seelisches schöpferisch wirklich aus eigener Kraft zu vollkommener Reinheit umgewandelt hat, was Steiner dann auch das Geist selbst nennt. Das heißt, das Geistige, das wir wirklich selbst geformt haben, das uns nicht mehr nur verliehen ist und in dem halt hohe und niedere Kräfte durcheinander wirken, sondern dass wir uns selbst geformt haben und das damit auch zum unverlierbaren Bestandteil des Menschen gehört. Weil alles, was naturhaft in der Seele ist, zerfließt in die Elemente. Also man muss ja nicht glauben, dass nach dem Tod alles von der Seele überbleibt. Das meiste verschwindet eigentlich. Namentlich alles, was mit dem Irdischen direkt zu tun hat, weil es eigentlich auch nur für hier tauglich ist. Aber das, was wir uns selbst geformt haben, das heißt, wenn wir eigentlich fähig geworden sind, schöpferisch selbst unser Seelisches hervorzubringen. In Wahrheit heißt es das. Geist selbst heißt, ich bin nicht mehr im Grunde angewiesen auf Seelisches, das ich an mich während der Verkörperung heranziehen muss, indem ich mich verkörpere, sondern ich schaffe es mir selber. Und dieses Bild wird in reinster Form eben durch die Himmelskönigin, also diese höchste aller Frauengestalten, ausgedrückt, umgeben von drei anderen Mariengestalten, die auch vorkommen. Das sind also Gestalten, die Goethe entnommen hat aus den heiligen Geschichten, also ich weiß jetzt nicht alle, Magna Beatrix und so weiter, wie sie alle heißen, aber die Dreizahl ist das Wichtige dabei, weil es wieder für die Seelenkräfte steht, für die Dreizahl der Seelenkräfte. Ist auch immer so was Typisches, wo die Dreizahl ist, hat es immer was mit der Seele zu tun. Dahinter eben aber auch das Einheitliche, eben die Himmelskönigin als Ding, und da gibt es eben einen großen Monolog noch vom Faust, wo er das eben preist und dir, der Unberührbaren, ist es nicht benommen, dass selbst die leicht Verführbaren zu dir kommen. Also da hört das alles auf, da ist wirkliche Hinwendung auch zu dem, der am meisten gefehlt hat. Und diese Berührung mit dem, und das darf eben Faust erleben, und dann endet die ganze Geschichte mit dem Chorus Mysticus, den Sie wahrscheinlich kennen: alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, das heißt, dass man nicht erlangen kann, eigentlich hier wird's Erreichnis. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also dieses Geistchen. Danke.